Warst du jetzt gerade unsicher, worüber du mich hörst?
Ja, tatsächlich. Das hat sich ein bisschen komisch angehört. Aber nee, es sind die Kopfhörer. Die waren nur sehr laut eingestellt.
Ach so. Ich dachte jetzt schon, es läge schon wieder an meiner Stimme.
Nein, ich glaube, ich war beim letzten Mal ein bisschen schwerhörig.
Ja. Ich finde auch, meine Stimme klingt wieder zu 99% normal, oder?
Ich hätte zu 100% gesagt.
Ja, ein kleines bisschen nasal. Aber das täuscht scheinbar. Wenn du es nicht hörst, hörst du es auf der Aufnahme bestimmt auch nicht.
Nee, alles gut.
Ja. Ich möchte übrigens betonen, dass ich nicht schon wieder krank bin, weil ich erinnere mich da an Bingo-Felder, dass ich so oft krank wäre. Nein, ich bin nicht krank. Mir sind die Allergietabletten ausgegangen. Und heute hat alles zu.
Feiertag!
Ja, schon, und an einem Samstag. Und der 3. Oktober ist auch schon wieder ein Samstag. Uns gehen zwei Feiertage durch die Lappen.
Den Feiertag, den wir heute haben, den haben super viele gar nicht, ne? Da dürfen wir jetzt zu viel meckern.
Okay, dann mecker ich halb schon mal jetzt über den 3. Oktober.
Ja, den haben nämlich alle. Wenn du Sachen brauchst, müsstest du in die Pfalz fahren, weil die haben auf.
Da fahre ich jetzt aber heute bei den Temperaturen nicht hin. Lieber schniefe ich etwas durch die Gegend.
Was? Bei 37 Grad willst du nicht durch die Gegend fahren? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja doch, ich muss ja schon durch die Gegend fahren. Ja, du weißt warum.
Ja, dann bist du ja im Auto. Auto ist eine Klimaanlage, einwandfrei.
Stimmt. Jetzt, wo ich ein Auto mit Klimaanlage habe, toll. Guck mal, kann ich auch mal so eine Tour machen für meine Allergietabletten?
Jo, siehste?
Ja.
Wenn der Sprit noch nicht so teuer wäre.
Stell dir mal vor, ich hätte dieses Jahr bei diesem unfassbaren Sommer noch mein altes Auto gehabt. Oh Gott.
Man muss dazu sagen, Vivis altes Auto war wirklich alt. Da hat man die Scheiben noch runtergekurbelt. Also so alt war das.
Und es gab keine Zentralverriegelung, keine Servolenkung und es gab keine Klimaanlage. Die ist nicht kaputt gegangen, die war einfach nie drin.
Nee. Und man musste doch die Tür immer so geil auf und zu machen, so mit so ein bisschen erhöht und nur dann, wenn der Griff...
Ach, war den schon, Griff raushalten, ja.
Das war schon super.
Es war super, es hatte schöne Special Effects, ja.
Vermisse ich schon so ein bisschen.
Ja, das Zumachen musste man auch jedem erstmal erklären. Weil man musste den Knopf runterdrücken und dann beim Zumachen die Tür mit dem Griff heben und dann, bis die Tür zu ist, den Griff bloß nicht loslassen, sonst ist sie wieder aufgesprungen.
Ich war da richtig gut drin irgendwann.
Ja, du warst wirklich gut drin.
Ja.
Aber jetzt diesen Sommer bin ich tatsächlich ein kleines bisschen froh, dass ich ein neues Auto habe. Und das ist ein großer Schritt für mich, das zuzugeben, weil du weißt, wie sehr ich meinen Toyota geliebt habe.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Aber das hier wäre schwierig geworden.
Aber mein Auto war jetzt auch ein paar Tage in der Werkstatt. Beziehungsweise haben wir drauf gewartet, dass er in die Werkstatt kann. Und da hatte ich Papas neues Auto. Du kennst den ja. Und der hat ja auch allen Schnickschnack, den man ja so haben kann. Und mein Auto ist ja jetzt auch schon 15 Jahre alt. Also der kann schon mehr als dein Alter. Aber der hat jetzt auch nicht so den Mega-Schnickschnack. Also für damals schon, für 2011, aber halt nicht für 2026. Und ich saß dann in dem neuen von meinem Papa, der so wie so ein Spaceship ist. Eine Nummer größer. Ja, also ich bin ehrlich, das war schon cool. Also Abstandshalter, eine Rückfahrkamera, das war schon Wahnsinn. CarPlay, oh leck, also das war schon cool. Aber als ich dann in meinem nochmal saß, dann gehe ich, oh, ist wie heimkommen. Der ist kleiner.
Kannst verstehen.
Da kennst du alles, schon cool.
Ja, als ich damals meinen dann aufgeben musste, da habe ich auch wirklich geweint, als er abgeholt wurde. Das war ein schwerer Moment, weil der war einfach, für alle, die es jetzt nicht wissen, jetzt kommen hier die tollen Daten, er war 25 Jahre alt, als er dann doch von uns gegangen ist und hatte seine 330.000 Kilometer. Das war eine Leistung. Dieses Auto war wirklich unverwüstlich.
Ja.
Da habe ich sogar ein paar Mal durch den Kofferraum einsteigen müssen. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja. Aber ich musste auch bei meinem ersten Auto, als ich den abgegeben habe, letztes Jahr, ja, da habe ich auch geweint. Den habe ich zum Geburtstag, zum 18. bekommen. Du kannst ja meinen kleinen roten Flitzer.
Ja.
An dem habe ich echt gehangen, aber der hat leider ja das Wildschwein geknutscht dann auch. Und dann war es leider wirklich endgültig vorbei. Ja.
Ich sag dir, wir hängen uns zu sehr an Dinge.
Ja.
Also falls jemand auch aus dem Saarland kommt und hat mich mal an diversen Supermarktparkplätzen oder bei der Post durch den Kofferraum in mein eigenes Auto einbrechen sehen, gut, dass ihr nicht die Polizei gerufen habt. Ich hatte einfach mal wieder mich ausgesperrt, weil man ohne Schlüssel die Tür zumachen musste.
Ach, herrlich.
Oh Mann. Kommen wir jetzt mal zum Thema, oder?
Ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wollten wir schon 3 Folgen lang über das neue Buch, das im September rauskommt, sprechen.
Das sollten wir doch jetzt mal tun.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben es jedes Mal vertagt. Dann sollten wir es jetzt mal ganz kurz tun.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Ja, also wir hangen oder hängen sehr an unseren Autos und die Reiter hängen sehr an ihren Drachen. Was eine Überleitung.
Du bist on fire.
Ja, ja. Ich gebe mir da viel Mühe. Naja, auf jeden Fall in dem neuen Buch von Rebecca, also was heißt neues Buch, es ist ja so ein Zwischenbuch, soll es ja um 13 Stories gehen, wie es denn beim Dreschen abgelaufen ist. Es sind so ein paar sicher. Also Violet's Story kennen wir ja schon, die wird da nicht nochmal drin sein, hoffentlich. Also das bräuchte ich jetzt nicht.
Zaydens ist wohl sicher drin.
Dane?
Zayden.
Ah, Zayden, ja. Also Zayden ist sicher, Riddock ist sicher, aber mehr glaube ich nicht, oder?
Das wären jetzt auch die zwei, die ich gerade nur im Kopf habe.
Ja, also natürlich gibt es so ein paar Vermutungen oder was Leute cool fänden. Wir haben auch so unsere Sachen, die wir noch super interessant fänden. Dementsprechend, ja, also es wird, glaube ich, ein cooles Buch. Es wird sehr, sehr dünn. Dafür finde ich es ziemlich teuer, muss ich gestehen.
Ja, das war doch schon von Anfang an mein Problem, dass ich es für die Seitenzahl doch echt teuer finde, wenn ich überlege, was die normalen Bücher, also die normale Reihe kostet.
Das, die kosten ja das Gleiche.
Ja, aber da habe ich ja ungefähr 1000 Seiten mehr. Also ist schon krass. Egal, ich werde es natürlich kaufen. Aber man kann ja mal kurz sich preislich hier ein bisschen beschweren.
Definitiv. Wen würde ich mir noch wünschen? Mira auf jeden Fall. Das fände ich ziemlich cool. Natürlich wünsche ich mir auch Bösewichte. Ich wünsche mir einen Varish. Fände ich super interessant. Wie ist Arschloch zu Arschlochdrache gekommen?
Mhm.
Dann fände ich auch Lilith fände ich super spannend.
Ja.
Naolin mit Tern. Wäre auch eine geile Sache.
Mhm.
Also, ich bräuchte jetzt gar nicht so die Friendship-Sachen. Also, Jack Barlow und Bait interessiert mich jetzt auch nicht, bin ich ehrlich.
Ich hätte halt super, super gerne noch Sawyer, weil der ja beim zweiten Dreschen schon war. Und da hätte ich irgendwie so gerne so einen kleinen Einblick in sein erstes Dreschen, als er ja keinen Drachen für sich gefunden hat. Vielleicht so als kleiner, weißt du, so Epilog. Und dann vielleicht, wie ging es ihm innerlich, als er dann zum zweiten Dreschen gekommen ist? Den hätte ich, glaube ich, gerne aus unserer Crew.
Und was hat sich Sleashack gedacht, dass er ihn jetzt bindet und letztes Jahr nicht? Oder hat er das Jahr zuvor gebunden und hat seinen Reiter verloren? Das wissen wir ja alles nicht.
Ja.
Gibt da schon sehr, sehr spannende Sachen. Arik würde mich super interessieren, weil Molvig ist ein blauer Drache. Ist ja jetzt kein Spoiler, das passiert ja in Buch 2, richtig?
Ja, gut, ich glaube schon.
Also, Molvig und Arik würde mich auch interessieren, weil ich glaube, dass der Drache auch mächtiger ist, als wir denken.
Ja, also ich sag mal so, Zayden und Riddock ist schon mal sehr schön. Da können wir schon mal abhaken. Und dann wäre so meine Top-Liste ein bisschen ähnlich sogar zu deiner. Ich hätte gern Lilith drin. Wie gesagt, ich hätte gern Sawyer, einfach weil es sein zweiter Anlauf war. Und ich muss gestehen, ich hätte auch gerne Dane. Auch wenn das vielleicht ein bisschen naheliegend ist, aber den hätte ich schon auch ganz gerne drin.
Ja. Gebe ich dir recht.
Aber Naolin, da habe ich gar nicht dran gedacht. Da hast du mich jetzt damit bekommen. Das wäre geil.
Ja, das wäre halt so eine Riesen-Story. Man kriegt vielleicht auch mehr mit, wie der im Verhältnis zu Violet steht. Ich weiß halt nicht, wie viel will Rebecca mit diesem Buch verraten.
Mhm.
Kriegen wir da schon vielleicht Antworten, die wir jetzt, also wo wir jetzt halt viele Fragen haben? Keine Ahnung, ich bin da wirklich, wirklich gespannt. Pylopancheck wäre auch witzig. Was hat der überhaupt für ein, also, ja gut, er hat einen grünen Deutschschwanz, aber,
ja.
Nee, nicht Deutsch, oder? Keule?
Doch, ist es nicht ein Deutschschwanz?
Er ist auf jeden Fall grün.
Grün auf jeden Fall, ja. Grün, da sind wir uns einig.
Aber auch da, wie ist der zu einem intelligenten Drachen gekommen? Also es gibt da ja schon viele Dinge, die sehr, sehr interessant sind. Brennan und Marb, könnte ich mir auch noch vorstellen. Und für alle, die sich, also die gerne hätten, dass Fens Story drin ist. Fen ist Infanterist, der hat keinen Drachen.
Hat jemand Fen geschrieben?
Ja, ich habe bei super vielen, auch auf englischen Seiten gelesen, dass sie es so toll fänden, wenn Fen Story drin wäre. Und ich dachte mir so, der ist Infanterist, Leute. Da gibt es keine Infos drüber.
Nee.
Und wenn wir Zaydens Threshen bekommen, bekommen wir dann auch die Story mit Arix Bruder? Oder müsste man dann die von Arix Bruder bekommen?
Nee, ich habe die Hoffnung, dass das bei Zayden mit drin ist.
Ah, das wäre schön.
Ja. Ich weiß halt nicht, wie ausführlich wird das. Ist das von Beginn, sie werden ins Tal gelassen, bis wir landen mit unserem Drachen und sind fertig? Oder sind das wirklich immer nur so kleine Ausschnitte aus dem Tal?
Wie viele Seiten hat die Frage? Das 290, kann das sein?
Och, jetzt kommst du hier mit Fragen. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Ich glaube, es waren so 300 Seiten. Das heißt, die hätten pro Person 22 Seiten für ein Kapitel, sag ich jetzt mal. Das ist nicht so viel.
Mhm. Ja. Es könnte aber reichen. Wenn man sich jetzt nicht zu sehr ins Detail verliert, ja, könnte es hinhauen.
Ich finde halt die Zahl 13 ultra viel. Also ich glaube, ich käme gerade nicht auf 13 Personen so ad hoc.
Ich überlege jetzt gerade, ob die Zahl eine Bedeutung haben soll.
So ein Easter Egg, meinst du?
Ja.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde 13 brutal viel. Das deckt ja gefühlt irgendwie alle ab, die wir kennen.
Ja, aber ich weiß jetzt schon, dass es am Ende so sein wird, dass uns dann doch noch mal Leute einfallen, die wir gerne noch gehabt hätten.
Wahrscheinlich. Das ist ja sehr, sehr sicher.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, ob Liam drin ist.
Aber ich weiß nicht, warum. Seine Threshen-Story, die reizt mich jetzt nicht so.
Nehme ich
er
auch
als
nicht.
Er als Charakter, toll. Ich hätte ihn auch gern noch. Aber ich weiß nicht, warum. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da noch irgendwelche Hintergrundinfos brauche, wie er seinen Drachen gefunden hat.
Nee.
Ich weiß nicht.
Dann würde mich ein Garrick mehr interessieren zum Beispiel.
Ja. Aber einfach, weil dem sein Drache noch so sehr unterm Radar fliegt, oder?
Ja, genau.
Das ist ein bisschen unauffälliger Drache.
Imogen. Warum hat die so ein Miststück? Also das sind so Sachen, die interessieren mich dann mehr. Ich muss sagen, ich habe mit Liam so ein bisschen abgeschlossen, muss ich gestehen. Also klar war das schlimm und wir haben beide mit den Tränen gekämpft, als das passiert ist in Buch 1. Aber ich habe damit abgeschlossen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Man hat storytechnisch abgeschlossen.
Ja.
Man hat das Gefühl, seine Geschichte ist einfach zu Ende.
Die ist auserzählt.
Und genau, und dann brauche ich auch keine Rückblicke mehr. Weil dann, das wäre für mich so komisch, ihn wieder noch mal auferstehen zu lassen. Nur auf eine andere Art, um dann wieder mich zu erinnern, super, jetzt habe ich zwar erfahren, wie der seinen Drachen gebunden hat, bringt mir aber absolut gar nichts, weil er in der weiteren Story nicht mehr dabei ist.
Idee, verrückte Idee. Nennen die Flieger es auch das Threshen? Könnte es sein, dass Flieger dabei sind? Als Bindungsstory?
Ich glaube, wir erfahren nicht, wie die Flieger das nennen, oder?
Ich glaube es auch nicht, fände ich aber auch spannend. So eine Flieger-Story wäre mal ganz cool, weil die ja so ein bisschen anders binden als die Drachen und die Drachenreiter.
Ich glaube, die Greifen sind auch einfach netter.
Ja, und flauschiger.
Ich glaube, dass die beim Binden wirklich einfach so eine Wohlfühlatmosphäre haben. Ich glaube nicht, dass du da Angst haben musst, dass dich jeder zweite davon gerade abfackelt. Gut, die können dich eh nicht abfackeln, aber sagen wir mal, dass die dich mit ihren Klauen zerfetzen.
Machen die ja sowieso nicht. Also du stirbst ja nicht bei denen ihrem Threshen oder wie auch immer man das nennt oder Bindungszeremonie. Nee. Du fällst ja, glaube ich, nur ins Wasser.
Ja. Oh mein Gott, weißt du, wie ich mir das vorstellen könnte? Jetzt kam mir eine Idee. Ich meine, es ist nicht ganz realistisch, weil die ja schon ihren eigenen Willen haben. Aber kennst du diese ultrasüßen Videos, wo Tierheimhunde in so einen Raum mit Leuten reingelassen werden und sich selbst ihren Besitzer aussuchen dürfen?
Ja, aber sind die nicht alle KI?
Nein.
Echt nicht?
Nein, es gibt auch wirklich so Events.
Okay.
Ja, also es sind mittlerweile viele Tiervideos KI, da gebe ich dir recht, aber es gibt das wirklich tatsächlich.
Okay.
Dass so ein bisschen die Hunde selbst so ein bisschen zur Idee der Person sollen, die sie erspüren. Und so könnte das doch bei den Greifen sein, nur andersrum. Weißt du, wie ich meine? Dass die Flieger alle irgendwo in so einem Tal sind und die Greifen sich denken, oh, guck mal, das ist jetzt mein persönliches.
Aber die müssen doch auf die draufspringen, dachte ich. War das nicht so, dass die da fliegen, du springst auf die drauf und wenn du oben bleibst, hast du gebunden und wenn nicht, fällst du ins Wasser und darfst nochmal probieren?
Da war auf jeden Fall irgendwas mit Fallen.
Ja, ja, sag ich doch.
Es gab irgendwas mit Fallen, aber war das beim Binden?
Ja, ich glaube schon, die sterben doch nicht. Ich dachte, die stehen auf einer Klippe und springen dann auf die Greife drauf. War das nicht so? Boah, das dauert noch voll lang, bis wir da sind.
Ja, es gab auf jeden Fall was mit Springen und Klippen, ja.
Und Wasser, aber ob das jetzt weswegen die nicht sterben.
Egal, jetzt lass mir meine Vorstellung. Das ist ein ganz süßes Auswahlverfahren.
Alles klar, gut. Also ich glaube, wir haben genug theorisiert über das neue Buch. Auf Buch 4 müssen wir uns ja, glaube ich, noch ein bisschen länger, also das dauert noch ein bisschen länger, bis Buch 4 rauskommt. Ja, das strapaziert ordentlich unsere Geduld.
Ja, ich glaube, dass es auch nach Buch 4 nicht besser wird. Weil so alles, was Rebecca jetzt ja angeteasert hat, hat ja darauf hingewiesen, dass Buch 4 so richtig zerstören wird. Was schon schwierig, ja, was ich schon schwierig finde, weil super viele Leute, mich nicht eingeschlossen, ich bin immer noch nicht fertig, aber super viele Leute haben ja schon nach Buch 3 gesagt, sie sind gerade total zerstört. Und wenn Rebecca jetzt Buch 4 so anteasert, habe ich das Gefühl, das wird schwierig. Ob ich da nicht auf Buch 5 erstmal warte, bevor ich lese? Ich bin nicht gut mit sowas, du weißt es. Ja. Deswegen drücke ich mich ja auch so vor Buch 3.
Buch 3 hat mich nur aufgrund des Cliffhangers so zerstört, was heißt zerstört, aber so ein bisschen so, wie, ich bin jetzt fertig, hallo, ich brauche da noch 3 Kapitel. Ich weiß nicht, aber ich bin da auch so ein bisschen abgeklärter als du bei sowas.
Ja, ja.
Deswegen, also ich werde Buch 4 direkt suchten.
Ja, ich weiß.
Das wird wahrscheinlich in 3 Tagen wieder durchgelesen sein und dann schauen wir mal. Und dann wirst du wieder von TikTok gespoilert.
Ich wollte gerade sagen, und dann wirst du wieder versuchen, mich nicht zu spoilern und dann gehe ich wieder 3-mal auf TikTok und schon ist wieder
Highlife in Dosen.
Ist wieder vorbei.
Grandios. Gut. Dann sind wir bei Kapitel 11. Mhm. Kapitel 10 war am Ende schön, am Anfang weniger schön. Denn Violet, ich wollte gerade sagen, Zane wurde angegriffen. Nee, Violet wurde angegriffen von einem Rookie, der, ja, wir haben überlegt, stand der unter Drogen, stand der unter Einfluss, unter was stand er? Wir sind uns relativ sicher, dass das nicht nur eigener Wille war, ausgelöst durch Colonel Atos. Also Günther hat das Ganze veranlasst. Da hat sich der Rookie ein bisschen verraten mit den Worten von Günther. Ja, Violet hat aber tatsächlich dieses Riesenvieh, der war ja schon nicht klein und schmächtig, sondern eher bullig und riesig, mit Hilfe der Tricks von Zayden und den Tipps von Zayden umgebracht. Sie hat dann den Tag noch irgendwie durchgestanden und dann zum guten Schluss kam dann Gott sei Dank noch Mr. Ryerson. Der hat sie dann ein bisschen getröstet. Sie haben ein paar Infos ausgetauscht. Er hat ihr einen Brief geschrieben, von dem wir jetzt einen kleinen Ausschnitt bekommen. Und dann musste er relativ plötzlich dann doch noch mal gehen. Also er war nur ein paar Stunden da, mehr nicht. Er ist nicht mal über Nacht geblieben.
Nee, es war ein sehr kurzes Treffen.
Also Bodhi hatte ja noch hat das schnell andere Missionen.
Ja. Ja, Bodhi ist so ein richtiger, Achtung, Schimpfwort. Bodhi war hier so ein richtiger Cockblock, ne?
Oh Mann. Aber es wäre auch zu früh gewesen im Buch.
Ja, stimmt. Was wäre nur ein Buch von Rebecca, wenn ich nicht 400 Seiten drauf warten muss, dass endlich mal was passiert?
Also ich hätte es unpassend an der Stelle gefunden. Aber ist okay. Du warst für alle Schandtaten bereit?
Ja. Definitiv.
Auf die Schandtaten müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Auch in diesem Kapitel. Kein
Ich habe aber ein paar schmutzige Gedanken nachher für dich.
Ich habe es mir fast gedacht. Aber wie gesagt, in dem Kapitel, also Kapitel 11, ist kein Zayden, keine Schandtaten. Es stirbt keiner.
Nein, aber ich möchte eine Triggerwarnung rausgeben. Ich werde mich sehr ärgern über eine Person. Du auch wahrscheinlich.
Möglich.
Am Ende vom Kapitel.
Ach so, ja, natürlich. Ja, ja, ja.
Da ist ja Arschgeigenauftritt hoch 1000.
Ja, also Trigger ist Arschgeige.
Richtig.
Große Arschgeige. Oberarschgeige.
Spoilern? Spoilern tue ich gar nicht mal so viel in diesem Kapitel.
Nee, ich auch nicht. Mhm.
Da war nicht so viel, was man müsste vorausspoilern, sondern eher so 2, 3 Fragen, die ich habe und wo wir vielleicht so ein kleines bisschen unsere Ideen auspacken. Aber das wären dann keine Spoiler.
Genau. Ansonsten ist das Kapitel recht unspektakulär. Lang. Ja, es ist lang unspektakulär, aber wir kriegen viele Infos, finde ich. So zwischen den Zeilen.
Ja. Ja, das stimmt.
Dass in Beskyth gerade mehr abgeht, als wir mitbekommen, weil wir halt aus Violets Sicht lesen und dementsprechend vieles nicht mitbekommen, aber da geht's schon ab. Dann Forward. Und das ist süß. Denn Lieutenant Seyden Ryerson schreibt jetzt Briefe. Das Gute ist, dass er die Briefe nicht verschickt, sondern ihr in die Hand gibt, weil dadurch werden sie nicht zensiert. Das lernen wir auch in dem Kapitel. So mit Briefgeheimnis haben die es nicht so.
Mm-mm.
Und dementsprechend ist es praktisch, denn ich glaube, was er hier so reinschreibt, das ist nichts Verbotenes. Weiß aber nicht, ob die Führungsriege oder wer auch immer die liest, könnte ja auch ein Schriftgelehrter sein, dass die das nicht vielleicht auch zensieren würden. Einfach um Violet auch zu ärgern.
Ja, und was mein zweiter Gedanke war, warum ich es gut finde, dass er es nicht verschickt hat, ist, es gibt ja auch meinen Feinden Munition in die Hand. Selbst wenn hier sehr, sehr unverfängliche Sachen, was jetzt so den Krieg betrifft, drinstehen. Aber es ist ja schon sehr gefährlich, wenn jemand weiß, wo sind meine Schwachstellen, welche Personen stehen mir am nächsten. Da ist ja schon einiges drin, was psychologisch könnte gegen jemand verwendet werden.
Genau, also weil es auf persönlicher Ebene viel ist. Mhm. Ich sag mal hier, also hier in diesem Ausschnitt aus dem Brief steht jetzt nichts, was wir nicht schon wussten. Garrick ist sein bester Freund und zwar schon immer. Der Vater von Garrick war die rechte Hand von Seydens Vater. Und dementsprechend war Garrick oder ist Garrick zu Seyden wie Dane zu Violet. Nur in vertrauenswürdig. Finde ich ein bisschen witzig, denn ich fand Dane vor Beskyth, oder ich empfinde es, dass Dane vertrauenswürdig war vom War College. Ich glaube, dass das eine Eigenschaft ist, die er verloren hat. Die er wieder finden muss und die er auch wieder findet, finde ich, in Buch 2 und vor allem in Buch 3. Ja. Aber ich glaube, es wäre kein Brief von Seyden, wenn er nicht gegen Dane sticheln würde. Aber sagt mir auch, dass er die Freundschaft von Dane und Violet schon ernst nimmt und die auch schon richtig einzuschätzen weiß.
Definitiv. Er sagt ja quasi emotional, ist Dane dein Garrick? Nur er weist darauf hin, dass aber Garrick den besseren Charakter hat. So würde ich das bezeichnen.
Ja.
Aber ich finde die Unterscheidung hier faszinierend. Weil ich bin ja zum Beispiel auch mit einer Person aufgewachsen, die nicht meine Schwester ist. Ich würde die Person zum Beispiel wirklich eher als Familienmitglied zählen. Und deswegen fand ich es so interessant, aber das liegt vielleicht jetzt einfach nur an meiner Geschichte, dass er Garrick als besten Freund bezeichnet, aber Liam und Bodhi als Brüder in dem Sinne. Weil ich würde es genau andersrum machen. Wenn ich mit jemandem aufgewachsen wäre, an meiner Seite, was ja definitiv Garrick war, wäre das für mich sogar eher die Person, die ich emotional als Bruder zählen würde.
Ich glaube, die Unterscheidung ist hier, dass Garrick immer auf Augenhöhe war, mit dem er sich auch auf Augenhöhe austauschen konnte und dem er auch alles anvertraut hat. Liam und Bodhi, er sagt ja selbst, die waren immer einen Schritt hinterher. Die haben immer zu ihm aufgeschaut. Da musste er immer das Vorbild sein. Er musste oder er konnte sich vielleicht auch nicht so austauschen, wie er es vielleicht mit Garrick gemacht hat. Ich habe keine Geschwister, deswegen kann ich das jetzt nicht wirklich vergleichen. Ich habe super enge und beste Freunde, denen ich alles erzähle und wie du sagst, halt so wie eine Schwester oder Familienmitglied für mich sind. Aber das ist so der einzige Unterschied, den ich so im Kopf jetzt habe, weil er sagt, der ständig einen Schritt hinter mir herläuft.
Ja, ich fand den Unterton auch komisch in diesem letzten Satz, muss ich sagen. Es hat so einen komischen Beigeschmack, den ich gar nicht genau definieren kann.
Wie gesagt, das Einzige, was mir in den Kopf kam, war dieses auf Augenhöhe. Mhm. Und vielleicht auch eher Geheimnisse austauschen, was ich vielleicht mit einer Schwester oder einem Bruder, wie gesagt, ich habe da jetzt keine Erfahrungswerte, aber es kommt immer drauf an, wie eng man sich steht. Und dann tauscht man sich vielleicht mit den Geschwistern über gewisse Dinge nicht so aus, weil man denen nicht noch so eine Bürde auferlegen will, wie jetzt mit einem besten Freund, der das so ein bisschen abgeklärter betrachten kann.
Ja, okay, ich verstehe, in welche Richtung das bei dir so gerade geht oder wie du das verstanden hast, dass er halt Liam und Bodhi wie kleine Brüder sieht.
Genau, sprich, genau, genau.
Dort hat er so ein bisschen diese Vorbild- oder Anleiterrolle übernommen. Ja, okay, dann weiß ich, wie du meinst und vielleicht sieht er das auch genauso. Es war für mich einfach nur komisch, weil ich emotional, für mich wäre Garrick dann so der erste Bruder gewesen. Das ist so, glaube ich, das, wo das bei mir herkommt. Aber ja, ich finde einfach den Unterton am Schluss komisch, weil ich finde, es klingt so, ich weiß nicht, als würde er damit schon suggerieren, dass Bodhi so ein bisschen in seinem Schatten hängt.
Ist aber, glaube ich, auch so gemeint hier. Also hier geht es, glaube ich, wirklich darum, dass er auf die aufpassen muss. Auf Garrick muss er nicht aufpassen. Der weiß, wie der Hase läuft. Der weiß, ne, wenn sein Vater die rechte Hand von Zaydens Vater war, dann weiß der da auch viel, wie was abgelaufen ist und so. Und ich glaube, dass das hier schon im Unterton so mitschwingt, so Liam und Bodhi, die wussten viel, die wussten vielleicht nicht alles und auf die musste er immer aufpassen. Die sind ihm immer gefolgt und Garrick lief neben ihm.
Ja. Okay. Jetzt dann kurz zu diesem Untertitel, Recovered Correspondence, ist es ja im Englischen. Und das hat ja quasi nochmal Öl ins Feuer gegossen bei den Leuten, die glauben, dass am Ende dieser Reihe Violet und Zayden nicht mehr am Leben sind. Sagen wir mal so in Hinblick auf das Vorwort von Jessenia. Ich bin ja ein Freund der dieser ungefährlichen Interpretation, dass einfach vielleicht nur das Sky of War College nicht mehr steht und dass diese Briefe dort in Trümmern und Asche gelegen haben, weil ich das glauben möchte. Wie siehst du das denn für dich?
Ich kann mit beiden Ausgängen leben. Also ich glaube, zum Schluss wird das bis Skyth War College definitiv, oder wo auch immer die dann gelebt haben, wird definitiv zerstört sein. Denn auch wenn die beiden tot sind und alles ist aber schön, warum nenne ich das dann wiedererlangt? Also das hat für mich da nichts mit wiedererlangt zu tun. Wenn ich einfach in ein Zimmer gehe, hol den Brief, passt nicht. Aber ich kann auch tatsächlich mit dem Ausgang leben, dass alle tot sind, nur Jessenia überlebt haben. Hat.
Nein, damit kann ich nicht leben.
Ich weiß. Aber ich schon. Denn ich
glaube, wäre dann, glaube ich, Wochen super krantig.
Wenn nur einer von beiden überleben würde, wäre das, glaube ich, schlimmer für die meisten, als wenn sie zusammen sterben.
Ja. Ja, guck mal, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Aber wiedererlangt könnte auch sowas ganz Schönes sein. Pass auf, jetzt kommt hier die ultra rosarote Vorstellung.
Um Gottes Willen. Ich habe ein bisschen Angst.
Das bis Sky of War College stürzt in sich zusammen. Oder Violet hat diese Briefe irgendwann weggeschmissen, weil ihr das Ganze, die Situation mit Zayden gerade so schwer fällt und sie dann, oder er irgendwas gemacht hat, was sie ihm nicht in dem Moment verzeihen kann.
Den Rant, stopp, warte, den Rant will ich mir nicht anhören müssen, wenn Violet die Briefe wegwirft. Dann explodierst du doch und eskalierst gänzlich.
Pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Auf irgendeinem Wege sind diese Briefe nicht mehr in Violets Besitz. Aber dann, am Ende, wenn der Krieg vorbei ist und Friede, Freude, Eierkuchenstimmung herrscht, geht Zayden hin, er hat ja auch schon Blümchen gepflückt, und macht sich auf die Suche über den ganzen Kontinent und sammelt jeden einzelnen Brief wieder ein und klebt sie in ein Album für Violet.
Nee. Boah, wenn ihr jetzt dieses Glitzern in Vivis Augen und dieses Lachen Honigkuchenpferdmäßig von Ohr zu Ohr sehen würdet. Vivi, vielleicht solltest du Bücher schreiben.
Das habe ich mal versucht. Ich bin nur eine Seite weit gekommen und dann hat mich die Motivation verlassen.
Hat das nicht jeder von uns mal versucht? Also gefühlt kenne ich keinen, der das nicht versucht hat. Und dann aber nach einer Seite zwei war Storytelling vorbei, weil die schon Friede, Freude, Eierkuchen alle wieder zusammen waren. Weil man es nicht ausgehalten hat.
Außer bei meiner Cousine. Meine Cousine hat Bücher über hunderte von Seiten geschrieben, handgeschrieben. Und zwar auf karierte Blätter. Ich sehe es noch vor mir. Und in jeder einzelnen Zeile standen so Mini-Wörter. Also ich glaube, wenn du diese handgeschriebenen 200 Seiten auf ein Buch gestreckt hättest, das wäre ein Schmöker Sondergleichen gewesen.
Hm.
Also die hat es durchgezogen. Aber sie wurde keine Autorin. Das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen.
Schade.
Es ist auch keine Schleichwerbung. Also sie hat zwar sich super Mühe gegeben in ihrer Jugendphase, aber da wurde nichts draus.
Schade. Aber gut.
Ja.
Also von unseren Theorien, die mehr oder weniger sinnvoll sind.
Warte mal ab.
Ja. Oh Mann. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Kapitel. Und genauso wie Vivi lächelt nach ihrer Theorie, lächelt auch Violet. Denn die ist ja eigentlich immer noch Hals über Kopf verliebt. Sie will sich das nur nicht so eingestehen. Aber es sind jetzt ein paar Tage vergangen und sie grinst und lächelt immer noch. Imogen findest du nur ein bisschen unangenehm. Die beiden gehen ja, wir erinnern uns, immer noch zusammen laufen. Und ja, Violet ist einfach hin und weg von diesem Brief. Vor allem, weil es was Persönliches ist. Was ich persönlich auch gut finde, dass er von sich aus Eigeninitiative ergriffen hat. Und ja, jetzt mal etwas von sich erzählt, was sie gar nicht gefragt hat. Mir geht diese Fragerei ja tierisch auf den Keks, aber gut. Und das hat er jetzt mal anders gelöst. Sehr gut, Herr Ryerson, wir werden erwachsen. Herzlichen Glückwunsch.
Ich ich finde es mega. Ich finde es auch super gut, dass er jetzt mal alles außen vor gelassen hat. Dass er nichts Politisches, nichts Geschichtliches, Aktuelles, Militärisches da drin hat, sondern dass er einfach mal Dinge ausgepackt hat, die wirklich, glaube ich, fast niemand über ihn weiß.
Und ich ohne super schön. Eine Rumgeschnulze des Jahrhunderts.
Ja, ja.
Ihr merkt, ich bin voll Fan von Romantik.
Ja. Aber ich feiere es, weil ich mir halt vorstelle, wie der da abends in seinem Kämmerchen auf dem Stützpunkt gesessen hat und hat einfach krampfhaft erstmal überlegt, was gibt's denn über mich zu erzählen?
Ja, Lieblingsessen wissen wir ja schon, Schokokuchen, ne?
Genau, richtig. Also von daher, ich finde das super schön. Ich würde da, glaube ich, auch wie Violet, wie ein Honigkuchenpferd die ganze Zeit grinsen, weil das macht jetzt auch nicht jedermann.
Wie gesagt, Imogen ist so ein bisschen genervt von dieser Grinserei. Denn die gehen ja vor Sonnenaufgang ja schon laufen. Und sie versteht, also sie weiß natürlich, wo das herkommt. Sie kitzelt aber Violet so ein bisschen und fordert sie heraus. Und Violet sagt dann, ja, sie hat keine Albträume mehr. Und keiner möchte sie zu dieser Stunde umbringen. Ja, genau. Imogen checkt das aber relativ schnell, dass das nicht der Grund ist. Und fragt ihn dann, ja, warum nimmst du ihn nicht einfach zurück? Gute Frage, das fragen wir uns alle. Inklusive, glaube ich, auch aller Freunde und Gezeichneten in diesem Buch. Es versteht keiner. Und sie möchte ja dann eine Konversation darüber anfangen und Imogen sagt, stopp. Also, ich habe das nur angemerkt, aber ich möchte da nicht drüber reden. Übrigens, du hast Freunde, denen du aus dem Weg gehst, aber sprich doch mit denen über dein Sexleben. Da hat sie aber allerdings keinen Bock drauf auf dieses Gespräch.
Obwohl das ja ein fairer Punkt ist, weil über ihr Sexleben könnte sie ja problemlos mit ihren Freunden sprechen. Sie versucht es ja nachher so ein bisschen mit Rhiannon, aber die tut sich da so schwer damit. Ich finde, gerade die Probleme, die die beiden aktuell haben, könnte man so gut umschreiben. Aber da holt die sich ja wirklich das Leben dabei. Oh. Und Imogen, ich kann es verstehen, Imogen ist, glaube ich, auch kein Romantiker. Imogen sehe ich so ein bisschen wie dich.
Ja.
Da kommst du bei der auch nicht weiter mit. Nee. Aber die will schon ja auch Zayden glücklich sehen. Klar. Das heißt, die gibt da immer so kleine, dezente Hinweise. Aber das war's dann. Dann ist Schluss. Das Geschnulze braucht die auf keinen Fall. Die würde sich, glaube ich, auch jedes einzelne Haar ausrupfen, wenn die diesen Brief kennen würde. Also den Inhalt. Ich glaube, entweder würde die sich selbst die Augen ausreißen wollen über so viel romantische Intention oder sie würde es Zayden nie vergessen lassen. Also beides kann ich mir vorstellen.
Ja, ich mir auch. Aber ich glaube, mit dieser Art von Brief käme Imogen noch ganz gut klar. Mit Geschnulze gedöns, ich glaube, die wird den direkt zerreißen.
Also ein Gedicht wäre es nicht für sie.
Ja, aber was ich mir auch wünsche, wäre, wenn wir in Buch 4 endlich mehr Imogen und Garrick bekommen.
Ja.
Das wäre mein Herzenswunsch, weil ich glaube, dass Garrick Imogen sehr, sehr glücklich machen würde und sie auch so ein bisschen weicher machen würde.
Ja, das Problem ist, ab Buch 1 hat ja Imogen ganz deutlich diesen Crush auf Garrick. Das ist ja auch Garrick und Zayden bewusst. Aber ich finde, Garrick dümpelt da so rum.
Schlimm,
Ich finde, in den ersten zwei Büchern hat er absolut null Anzeichen in ihre Richtung gesendet. Finde ich echt schwierig.
Ja, ich auch.
Mensch, da tut sie mir so ein bisschen leid. So unerwiderte Liebe.
Deswegen bin ich ja froh, dass Riddock in Buch 3 mal ein paar Kommentare abgibt, die das ein bisschen in die richtige Richtung schieben könnte.
Ja, ja. Naja, aber nochmal zurück zu dem Laufen hier. Du hast es schon gesagt, die gehen super früh laufen. Nämlich noch vor dem Frühstück. Das hat mich so an unsere früheren Läufe erinnert.
Mhm.
Da war ich doch auch manchmal ohne Frühstück am Start. Da konnte ich zwar besser laufen, aber es war schwer.
Aber wir hatten Motivation, schneller zu laufen.
Ja, zum Frühstück.
Essen hat uns schon immer motiviert.
Genau. Also ich habe mich da so ein bisschen innerlich angesprochen gefühlt und war aber gleichzeitig froh, dass ich gerade nicht in dieser Situation bin. Doch, ich habe heute noch nichts gefrühstückt, das muss ich dazu sagen. Aber ich habe auch noch keinen Sport gemacht.
Ja. Ich habe auch nichts gefrühstückt, ich habe einen Kaffee getrunken. In der Hoffnung, dass der mich wacher macht, aber hat noch nicht so ganz funktioniert. Aber ist okay. Wir kriegen hier übrigens, bevor wir zu Jesenia kommen, eine wichtige Info. Denn die ganzen Gezeichneten inklusive Violet sind seit dem Einstufungstag ziemlich nervös. Also die gucken sich immer um. Stand jetzt glauben wir, denke ich, alle noch, dass es nur um Violet geht. Wir erfahren ja später im Kapitel, es geht richtig rund. Nicht nur mit Violet. Aber dazu kommen wir später, aber das wird hier schon angedeutet.
Genau, nur das mit Violet war halt das Öffentlichste.
Genau.
Das, und es war so wie der Startschuss, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ich hab das Gefühl, aber da kann ich gleich noch mehr dazu sagen, dass das so der Beginn war. Der erste Anschlagsversuch und dann let's go.
Genau. Jetzt wird's schon ein bisschen interessant, denn im Schatten des Hofes ist es, glaube ich, oder? Also in irgendeiner Nische ist auf jeden Fall Jesenia versteckt. Imogen entdeckt sie.
Ja, genau,
sie.
Die sind ja gerade so ein bisschen unterwegs da, zwischen Wand und Wand. Nee, also es sind ja so ein paar um uns umgrenzende Wälle, nennt man das so?
Möglich, keine Ahnung.
Oh Gott. Ja, und dort sind die gerade unterwegs und Jesenia, wie du sagst, versteckt sich gerade so ein bisschen in so einem Durchgang.
Genau, richtig. Imogen entdeckt sie und sie ist ziemlich verwirrt, dass Violet mit den Juniors, also oder sich vor den Juniors versteckt, aber sich mit einer Schriftgelehrtin befreundet. Naja gut, Violet erklärt das dann so ein bisschen, ja, ich muss mich ja distanzieren, damit ich sie nicht anlüge, bla bla bla. Und dann wird wieder so ein cooler Satz abgebrochen. Ich hasse Rebecca dafür. Nee, eigentlich nicht, aber wie lange ist sie denn mit Jesenia schon befreundet? Ich hätte es unfassbar gern gewusst. Und nein, es kommt wieder Punkt, Punkt, Punkt. Da könnte ich platzen.
Ja.
Warum wird das ausgelassen? Was steckt hinter dieser Info, dass wir die nicht wissen dürfen? Oder interpretiere ich da gerade wieder zu viel rein?
Nein, es ist halt, Jesenia ist ja sehr geheimnisvoll. Nicht, weil sie jetzt einfach das will so, sondern weil Rebecca sie als geheimnisvoll darstellt. Wir wissen überhaupt nichts über ihre Eltern. Wir haben irgendwann mal diesen Nachnamen in einem anderen Zusammenhang noch gelesen, wissen aber auch nicht, steht die Person in direktem Zusammenhang zu Jesenia, ist das die dreimal angeheiratete, 5 Generationen vorher durchlaufende Tante? Gar kein Plan. Es könnte ja auch sein, dass Jesenias Eltern gar keine Schriftgelehrten waren. Und dass die vielleicht Violet schon von Stützpunkten kennt oder dass ihre Eltern mit Asher auf Tour waren und sie deswegen schon recht früh auch dort den Kontakt hatte. Oh, ich würde es auch gerne wissen. Oder ist es wirklich erst im schriftgelehrten Quadranten so zustande gekommen? Weil dann wäre ich wieder paranoider. Weil dann würde ich wieder überlegen, hat jemand extra Jesenia als Zweierteam mit Violet dort in die Ausbildung geschickt, damit die sich anfreunden?
Ja, genau. Auch mein Problem. Imogen ist ja auch sehr, sehr skeptisch und geht ja auch nicht weg. Auch obwohl Violet ja sagt, du, das ist eine Freundin, die bringt mich nicht um, ne, bliblablub und so weiter und so fort. Imogen denkt sich ja, nö, ich gehe da jetzt mal mit. Und sie gebärdet ja ebenfalls, sie spricht es ja falsch gesagt, sie kann ebenfalls die Gebärdensprache. Das finde ich echt cool, dass das hier so viele können. Und hier ist auch nochmal so ein Satz, der mich auch so ein bisschen ins Grübeln gebracht hat. Violet sagt, Jesenia wird mich nicht umbringen. Und dann sagt oder gebärdet Jesenia, ja, ich würde ja nicht mal wissen, wie. Und das finde ich falsch. Denn Imogen hat vollkommen recht. Ja, Violet wusste ja schon dank der schriftgelehrten Ausbildung ganz gut, wie man tötet. Klar, sie meint die Gifte. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob die. Also klar war letztes Mal meine Theorie mit, die sind alle durchtrainiert und alle, ne, auch schon ein bisschen witzig gemeint. Trotzdem. Gerade dieser Satz hier lässt mich noch mal glauben, dass die doch mehr übers Töten wissen, als man denkt.
Ja, aber ich glaube halt einfach nicht körperlich. Ich glaube, dass es wirklich in diese Richtung geht, wie Imogen auch hier andeutet, so Richtung Gifte. Also diese sneaky Art, jemanden zu töten.
Die ich gefährlicher finde, als wenn jemand mit einem Messer geradeaus auf mich zugeht. Also dementsprechend finde ich hier diese Skepsis von Imogen vollkommen in Ordnung.
Ja, ist es ja auch. Natürlich. Ich traue auch Jesenia da nicht so ganz die Unschuld zu. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass sie hier einfach nur, auch um Imogen zu beruhigen, so ganz das heruntergespielt hat. Vielleicht auch einfach aus Angst, dass die sie gleich attackiert. Aber ich denke, auch eine Jesenia könnte sich einlesen, selbst wenn sie jetzt nicht die Gifte auswendig kennt. Also, ja.
Aber so wie das jetzt hier weitergeht, also vielleicht kurz zum Ablauf. Jesenia möchte nicht, dass oder möchte Violet nicht auf die Folter spannen. Sie sucht ihr Bücher raus und sie möchte ihr die jetzt morgens direkt schon geben, damit sie direkt Nachschub bekommt. Sie hat jetzt auch eins der ältesten Bücher gefunden, die man entnehmen darf. Es gibt ja auch Bücher, die noch älter sind. Die sind ja in diesem geheimen Ort, von dem wir später noch erfahren. Noch wissen wir gar nicht, dass es den so wirklich gibt. Ja, und sie gibt ihr jetzt diese Bücher und ich glaube, erstens darf das Jesenia ja nicht. Also das Geheimnis muss ja jetzt Violet wahren, dass sie sich da hochsneakt und ihr das gibt. Und ich glaube auch, dass Jacinda hier einige Dinge macht, die sie eigentlich machen müsste. Denn es kommen jetzt gleich, also bevor wir jetzt noch auf die Bücher da gehen, was da jetzt so drin steht, aber auf jeden Fall kommt jetzt gleich ein Kadett, der abgeführt wird. Wissen wir von wem? Oder stand da nur, dass der abgeführt wird?
Nee, der wird abgeführt von Markham und noch zwei älteren Reitern.
Genau. Also ein Schriftgelehrter und zwei Reiter, also das ist schon eine krasse Kombi, führen einen Kadetten ab. Und Jacinda sagt dann direkt, oh, ich glaube, das ist meine Schuld, denn der wollte ein Buch. Ich musste das dokumentieren. Und jetzt wird der abgeführt und was passiert mit dem? Also uns ist klar, der wird nicht mehr lange leben. Der wird aber vorher wahrscheinlich noch ordentlich verhört und gefoltert. Oder erst gefoltert, dann verhört, wie auch immer.
Also ich glaube, dass Jacinda hier schon so die Schwingungen hat, dass gerade ein paar ungute Dinge im bei Skyward College abgehen. Ich denke schon, dass ihre Fühler das merken, aber die ist halt so indoktriniert und hat ja so wenig Wissen, dass sie das nicht einordnen kann.
Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die wenig Wissen hat. Weil warum beschützt sie hier jetzt schon Violet und schreibt diese ganzen Sachen? Das kann mir keiner erzählen, dass sie diese ganzen Bücher dokumentiert hat. Hat sie nicht, bin ich mir sicher.
Nee, hat sie nicht. Das hat sie, glaube ich, sogar irgendwo gesagt, dass sie das von Violet extra genau aus den Aufzeichnungen rauslässt.
Das heißt, also entweder hat die das Vertrauen des Jahrhunderts in Violet und eine Intuition, die sonst keiner auf dieser Welt hat. Oder die weiß viel, viel mehr, als wir denken. Und das glaube ich so ein bisschen, weil das ist eine schlaue Frau.
Aber warum beschützt sie dann nur Violet und lässt hier diesen anderen Kadetten voll ins Messer laufen?
Ich denke, den Kadetten kannte sie vielleicht nicht. Vielleicht musste sie auch mal austesten, was passiert denn, wenn ich das dokumentiere, dass jemand sowas tut. Kann ja auch sein, wissen wir, was der ausgeliehen hat? Jetzt noch nicht, glaube ich, ne?
Nein, jetzt noch nicht. Und die schlechteste Option wäre halt aber auch, dass sie extra zwischendrin Kadetten auflaufen lässt, um das Vertrauen von Markham nicht zu verlieren.
So blöd, wie sich das anhört, oder so böse, wie sich das anhört, ist schlau von ihr gemacht.
Ja, aber es ist halt, du nimmst dann billigend diese Kollateralschäden in Kauf.
Klar, aber tun das hier nicht alle in diesen Büchern?
Aber wir nicht.
Ja, natürlich wir nicht,
aus meiner Sichtweise.
In diesem ganzen Kosmos Fourth Wing ist Jacinda, glaube ich, eine tödlichere, ausgeklügeltere Person, als wir, glaube ich, bisher dachten. Oder viele ja auch denken.
Okay, aber dann muss ich sagen, dann werfe ich ihr diese Unschuldstour schon so ein bisschen vor.
Ja, aber ist auch schlau gemacht. Natürlich kann man ihr das vorwerfen.
Natürlich ist es schlau gemacht, aber da tue ich mir schwer damit. Sie muss ja nicht total durchtrieben wirken. Oder natürlich soll nicht jeder direkt merken, wenn du gerade auf einer super schlauen Doppelagententour unterwegs bist. Aber so dieses ganz bewusste Hilflos-Spielen, das nervt mich ja schon so manchmal bei Violet, wenn die da wieder so in diese ganz hilflose Ader verfällt.
Aber bei Jacinda ist das die perfekte Rolle, um nicht aufzufallen.
Aber ich mag die Rolle einfach nicht.
Klar, wir wissen ja nicht, ob die Rolle stimmt. Kann ja wirklich sein, dass die unschuldig ist, von nichts weiß, was ich nicht glaube. Weil
nee, jetzt hast du mich paranoid gemacht schon wieder.
Entschuldigung. Aber ich finde, die spielt ihre Rolle perfekt, sagt mir aber auch, die weiß viel, viel mehr, als wir denken. Und ob die nachher gut oder schlecht ist, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die auf der richtigen Seite der Macht steht. Aber wer weiß. Durchtrieben ist die auf jeden Fall. Das kann mir keiner sagen. Die ist nicht dieses unschuldige, liebe, goldige Mädchen. Die ist schlau, die ist aber, glaube ich, auch durchtrieben. Und die weiß ganz genau, was sie tut.
Mhm.
Ich finde die faszinierend, die Frau.
Ja, natürlich ist sie das. Aber so ein kleines bisschen stößt mir das auf.
Ja, aber geheimnisvoll ohne Ende.
Ja.
Und wie ja, viel Violet, die hier schon weiß, das ist halt einfach krass.
Aber Violet ist ja anderer Meinung. Also ich sag mal, Violet ist jetzt nicht auf deiner Schwingung.
Nö, null.
Violet kauft Jacinda, glaube ich, das komplett ab. Oder Violet ist der Meinung, Jacinda ist wirklich so ein ganz armes Schäfchen und ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich die nicht in eine blöde Situation bringe.
Ja, aber Violet ist auch sehr, sehr naiv. Das merken wir ja immer wieder. Und dementsprechend finde ich, passt das schon. Oder Violet ist so schlau und denkt sich, ich spiele das Ganze jetzt einfach mal mit, um Jacinda auch vielleicht zu schützen.
Das glaube ich aber nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie Jacinda einfach hier nutzt und dadurch schon ein schlechtes Gewissen hat. Weil sie sagt ja immer wieder, oh Gott, bring dich bitte nicht in Gefahr für mich oder so. Also das kaufe ich aber auch Violet ab. Ich denke, auch wie du, Violet ist hier auf dieser naiven Auffassung, Jacinia, die gute kleine Maus, komm.
Sie hat jetzt hier ein Buch bekommen. Da wird ein Name eines alten Königs, der 1000 Jahre vor Navars Existenz lebte, also genannt. Allerdings ist dieses Buch noch gar nicht so alt.
Also wir erfahren ja auf diesen paar Seiten jetzt, dass selbst wenn Jacinia jetzt würde in die verstecktesten Ecken des Archivs gehen, würde sie kein Buch finden, das älter als 400 Jahre ist. Das ist ja so diese Grenze. Und dann bleiben uns ja immer noch 200 Jahre zwischen der Vereinigung, also zwischen diesem ersten großen Krieg gegen die Wennen. Und in diesen 200 Jahren muss ja einiges passiert sein. Weil alles, was wir jetzt haben, wurde ja schon abgeändert. Da kommen die Wennen nicht mehr drin vor. Es wurde alles so ein bisschen zugunsten von Navarre umgeschrieben. Und das ist halt so das Problem. Also selbst dieses Buch hier, das Geschenk der ersten sechs, ist zwar hunderte von Jahren alt, ja, aber immer noch 200 Jahre zu jung quasi.
Ja, und was spannend ist, das Buch trägt das Datum von vor 25 Jahren.
Nee, das ist ja das Buch, das sie übersetzt für Jacinia. Das ist ein anderes.
Ach so, das habe ich jetzt aber gemeint. Upsi, sorry.
Ah, ich war noch bei dem ersten Buch.
Ah, okay.
Okay, dann nochmal zur Klarstellung. Also sie bekommt ja von Jacinia erstmal ein Buch über das Geschenk der ersten sechs. Da sagt sie, das sieht aus, als wäre es hunderte von Jahren alt. Und dann kommt später die Info, es kann aber nicht älter sein als 400 Jahre. Da war ich gerade. Und dann kommt das zweite Buch, das du jetzt meintest, dann sind wir wieder auf einer Ebene. Nämlich, Jacinia hat Probleme, ein Buch zu übersetzen.
Mit Alt-Luzerisch. Also das Buch ist auf Alt-Luzerisch.
Genau, und Luzerisch, das ist ja, kommt ja aus der Provinz Luzeras. Und die ist ja so im Nordwesten und da ist ja wirklich gar nichts. Auf der Karte ist noch nicht mal eine Stadt eingezeichnet. Warum übersetzt man so ein Buch überhaupt?
Wir wissen oder wir lernen ja auch im Buch 3, dass Violet relativ viele Sprachen kann. Ähnlich wie Dane und Arik. Arik kann ja auch einiges, was wir in Buch 3 lernen. Ist jetzt ein kleiner Spoiler, meine Güte. Aber es ist schon spannend, wie viele Sprachen die da alle sprechen, dass die auch noch gebärden können. Also sie sind alle schon nicht unintelligent. Also sind sehr sprachentalentiert, muss man sagen.
Ja, ich habe mir auch die Sprache kurz ein bisschen angeschaut tatsächlich. Was heißt angeschaut? Nein. Aber es wird ja gesagt, es wäre eine logosyllabische Sprache. Hat mir nichts gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Wahrscheinlich mehr mit Symbolen, oder?
Ja, natürlich. Das ist es. Also es ist ein gemischtes Schriftsystem. Heißt, es besteht aus Zeichen erstmal. Und manche Zeichen stehen für ganze Wörter. Und andere Zeichen sind aber Silben nur. Und dann habe ich rausgesucht, was eine Sprache wäre, die in diese Richtung geht. Und halte ich fest, die bekannteste, die als logosyllabisch zählt, ist die alte Maya-Schrift.
Ach Gott.
Ja. Ich habe gelesen, dass noch manche Abwandlungen von chinesischen Sprachen, da gibt's ja, die bekannteste ist ja Mandarin, aber dass manche Abwandlungen oder Dialekte noch in diese Richtung gehen. Aber die sind trotzdem nicht ganz logosyllabisch. Also es wäre Maya-Schrift wäre wohl, woran wir uns orientieren könnten.
Dieses Buch ist ja jetzt schon, also beziehungsweise der König, über den geschrieben wird, der ist uralt. Also wie gesagt, der lebte tausende Jahre vor Navars Existenz, was auch nicht ganz uninteressant ist. Und das Spannende ist jetzt, dass dieses Buch aber nur 25 Jahre alt ist. Und zwar ist es handschriftlich kopiert von einem Original. Aha. Handschriftlich. Mhm. Danke fürs Gespräch. Die haben erst seit 20 Jahren eine Druckerpresse. Uiuiui. Also,
ja.
Also, vielleicht spielt das Ganze hier dann doch sehr viel früher, als wir vielleicht je gedacht haben.
Na, ich habe von Anfang an gesagt, ich stelle mir das richtig schlimm mittelalterlich teilweise vor.
Ja.
Das habe ich dir, glaube ich, in unserer allerersten Folge gesagt.
Kann gut sein, ich erinnere, also die allererste Folge ist lang her. Aber das ist halt echt krass, weil wir wissen ja, wie viel von Markham oder wem auch immer geändert wurde. Und Markham
handschriftlich
hat das vielleicht auch selbst vor 25 Jahren handschriftlich geändert. Das kann ja gut sein. Der ist ja schon ein paar Jahre älter. Das könnte hinhauen. Also was die da sich alles zurechtfälschen, das ist ja nicht mehr feierlich. Ja, auf jeden Fall hilft jetzt Violet, dieses Buch zu übersetzen. Jasenia hat markiert, was jetzt nicht so gut oder was sie nicht so gut verstanden hat. Aber viel mehr erfahren wir auch nicht über dieses Buch.
Nee, es wirkt auch so, als würde Violet, nachdem sie, sag ich mal, gesehen hat, dass es doch noch gar nicht so alt ist, es dann auch als unwichtig abstempeln. Und ich kann mir jetzt halt Stand jetzt auch nicht vorstellen, was da Wichtiges drin stehen könnte. Vielleicht ist das naiv gedacht, aber ich kann jetzt mit der Provinz gerade nichts anfangen, weil da überhaupt nichts ist.
Ich hatte so viel Hintergedanken. Ich dachte, warum bringt Jasenia dieses Buch mit? Ist sie wirklich so schlecht im Alt-Luzerisch oder steht da was drin, was sie Violet wissen lassen will, ohne dass sie es weiß?
Ja, das könnte natürlich auch sein. Aber was? Es ist ja, wenn dieser König wirklich schon vor tausenden Jahren auf dem Kontinent existiert hat, dann frage ich mich halt, was könnte das sein? Will sie ihr damit sagen, komm in der Geschichte vielleicht auch schon Wennen vor? Gab es damals schon alle Wesen, die es jetzt auch gibt? Das könnte halt noch sein, aber So, das müsste aber Violet auffallen beim Übersetzen dann, ne?
Es ist halt so, sie arbeiten dran, alle toten Sprachen aus dem öffentlich zugänglichen Teil des Archivs zu entfernen. Warum nur? Und sie zur leichteren Lektüre zu übersetzen. Boah, da steckt so viel Falsches dahinter, sag ich jetzt mal. Sie spielt aber auch da wieder ihre Rolle gut. Ich kaufe ihr das hier nicht ab, dass es eine leichtere Lektüre sein soll. Also vielleicht eine gefälschtere Lektüre. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so einfach gedacht ist. Und sie sagt dann so schön, du solltest vorbeikommen und sehen, wie viel wir schon geschafft haben. Nein, ich glaube auch, dass da was anderes dahinter steckt. Vor allem mit dieser Info, dass das Archiv sonntags immer so schön leer ist. What the fuck? Da steckt so viel Info drin.
Lies weiter, bitte. Warum ist es sonntags so leer?
Weil die meisten Seniors nach Hause gehen.
Steht bei dir nach Hause gehen?
Ja.
Wir fahren die Fahrrad.
Ernsthaft? Nein, wie geil.
Ja, wir fahren die Fahrrad. Ich dachte, es steht bei dir. Deswegen habe ich gerade gedacht, komm, bitte gib uns diesen Zusatz noch. Und dann steht das bei dir nicht. Ja, aber wir sind die am Radeln. Wir haben uns doch, und weißt du, warum ich mich so gefreut habe? Wir fragen uns doch schon ungefähr anderthalb Bücher lang, wie kommt dort eigentlich jeder von A nach B, wenn er keinen Drachen hat? Unsere gute Kutsche war ja schon im Gespräch. Die Radeln, die Schriftgelehrten. Ah, ja.
Das ist denen ihr Sportprogramm. Ich sag's dir, die sind doch alle recht trainiert und fit.
Ich konnte nicht mehr. Vor allem hat sich dann dieses Bild in meinem Kopf manifestiert, dass die sich mit der Robe in ihren Speichen verhängen.
Oh ja, stimmt. Oder vielleicht die haben extra Fahrradklamotten. Ja. So eine sexy Fahrradhose.
Oh nein. Du weißt, die finde ich sehr unsexy.
Mit gepolsterten Boppes.
Und da mir die Leute ja recht gegeben haben, ich möchte es erwähnen, dass Markham Hähnchenbeinchen hat, ne? Stell dir den mal in dieser kurzen, eng anliegenden Fahrradradelhose vor. Und dann noch in beige. Ich sag dir, die Farbe zieht der durch.
Aber du kannst mich mal mit dieser Vorstellung. Ich, in meinem Kopf sind die alle trainiert. Lass mich jetzt.
Nein, also, okay. Für alle, die dann die deutsche Übersetzung gelesen haben, im Englischen steht es, die radeln.
Es ist wirklich traurig, dass sie das nicht übersetzt haben.
Das ist geil, oder?
Ja.
Ja. Aber warum dürfen denn nur die aus dem dritten Jahr sonntags frei machen?
Privilegien, das finde ich jetzt nicht so absurd. Dass die alle mehr Privilegien haben als die Reiter, ist doch logisch.
Ja, das ist klar. Ich meinte nur, ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass sonntags einfach so das Archiv zu ist und dann haben die alle frei.
Nö. Nee, wie? Auf keinen Fall. Mehr erfahren wir jetzt nicht. Wir hören jetzt nur diesen Schrei. Das ist ja das, was wir eben schon gesagt haben. Ein Junior aus dem dritten Geschwader wird von zwei Eltern, gefolgt von Professor Markham, weggeführt. Wir wissen nicht, wohin. Also zum Hauptcampus von Beskyeth. Nee, man zieht ihn zu den Schlafsälen.
Mhm.
Oder? Doch, Jasenia wird blass und sinkt noch weiter zurück in den Schatten, während man ihn zu den Schlafsälen zieht.
Ja, aber dann, where the tunnels... Also ich glaube, es geht nur in diese Richtung, aber es könnte dann auch sein, dass sie ihn dann durch diese Tunnel...
Ich dachte, ja, mein Gedanke war vielleicht, dass die den zwingen, das Buch jetzt zu holen, das er ausgeliehen hat.
Ach so. Ach, du meinst, sie haben das dem sogar noch ausgehändigt vorher? Ich dachte ja, wenn da so eine Anfrage reinkommt, springt doch unser System direkt an mit den roten Fähnchen.
Ach so.
Und die bekommen das Buch gar nicht. Es wäre doch doof, wenn die dem das Buch erst ausgeliehen haben, Nee, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dann wäre doch die Anfrage unnötig.
Ja, also gehe ich mit. Vielleicht wollen die aber trotzdem noch ihn in seinem Schlafsaal kontrollieren und durchsuchen, bevor sie ihn beseitigen.
Ja, okay.
Das kann das natürlich sein.
Aber ich glaube nicht, dass die Anfrage schon durch war.
Ja. Und Jesenia sagt halt, okay, er hat eine Anfrage gestellt, ich musste die aufschreiben und dann war es vorbei. Violet sagt dann, das ist Vorschrift, du hast nichts falsch gemacht. Und sie will jetzt wissen, was es für ein Buch war. Und das beantwortet Jesenia nicht, aus gutem Grund. Denn ich denke, das würde hier mehr von Jesenias Plan verraten, als sie jetzt möchte. Aber Violet bezieht das ja so ein bisschen auf sich und sagt dann, ja, ist ja gut, dass ich von meinem Forschungsprojekt ihr nichts sage. Die weiß das. Sonst würde sie das ja auch verzeichnen. Macht keinen Sinn.
Nein, aber ich würde wirklich auch wie du gerne wissen, welches Buch der sich ausleihen wollte und warum. Weil dann muss der ja auch irgendwas auf der Spur gewesen sein.
Ja, richtig. Oder in eine andere Richtung, die jetzt nichts damit zu tun hat, aber auch eine Richtung, die der Führungsriege nicht gepasst hat.
Ja, bevor wir jetzt gerade übrigens am nächsten Abschnitt weitermachen, möchte ich einmal kurz Rebecca hier loben. Es wurde erwähnt, dass sie baden. Nicht auf der Seite, ich glaube, es war eine Seite davor. Es war auch nur so ein Nebensatz, aber da hat Violet gesagt, vielleicht schaffe ich ja noch zu baden, bevor ich zum Frühstück gehe. Und da habe ich mich so gefreut, weil ich habe mich doch so beschwert, dass die Körperhygiene hier nie Erwähnung findet.
Ja,
stimmt. Da war sie.
Ja.
Gut.
Herrlich. Jetzt kommt wieder bei mir dieses Sternchen, bei dir dieser Absatz mit dem großgeschriebenen Buchstaben. Denn sie laufen jetzt Richtung Flugfeld, also beziehungsweise sie stehen schon auf den Stufen neben dem Gauntlet, die zum Flugfeld führen. Also es gab ja den Weg, den Gauntlet hinauf und es gab die Stufen. Da sie den Gauntlet geschafft haben, dürfen sie jetzt die Stufen benutzen, aber es gibt Stau. Violet ist brutalst paranoid, was ich verstehen kann. Sie traut ihrer Staffel und anderen nicht. Gut, die Staffel darf sie nicht umbringen. Obwohl auch da Günther theoretisch, wenn er wirklich Leute manipulieren kann, glaube ich auch da keinen Unterschied machen würde.
Nee, und Günther wäre es ja auch egal, selbst wenn dann die Person nachher exekutiert wird, weil sie die Regel nicht beachtet hat. Dem ist doch niemand wichtig, außer sich selbst.
Deswegen finde ich es krass, dass er von der Crew keinen manipuliert. Oder er weiß vielleicht, dass er das nicht schafft. Weiß ich nicht. Also finde ich spannend.
Ich bin immer noch der Meinung, es muss schon die Saat in jemandem selbst drin sein, dass du die nur verstärken kannst.
Genau. Wir lernen jetzt hier, dass Riddock eigentlich der Infanterist des Jahrhunderts ist. Denn der kann super gut Karten lesen. Und der Rest irgendwie nicht. Riddock glänzt hier mit Wissen und hilft Sawyer bei dieser Hausaufgabe für den Überlebenskurs. UK, komm, ich nenn's für dich einmal extra. Und Rhiannon kommt zu spät. Wird dafür auch von Riddock einmal so ein bisschen geneckt. Sie hat Briefe dabei. Sie bekommen ja jetzt Briefe. Als Juniors dürfen sie Briefe erhalten. Und jeder hat einen bekommen, inklusive Violet. Ich frag mich, hast du gedacht, es wäre was von Zayden? Weil mir war klar, das ist nichts von Zayden.
Nee, mir war auch klar, das ist nichts von Zayden. Gut. Ich habe ihre Hoffnung nicht so ganz verstanden.
Nee, ich auch nicht.
Weil sie sagt ja sogar selbst direkt, er würde nicht. Und ich denke mir so, nee, natürlich würde er nicht. Dass der misstraut allem und jedem. Warum sollte der einen Brief schicken, von dem er weiß, dass er kontrolliert wird? Aber sie hat ja kurz diesen kleinen Moment der Hoffnung und ist dann trotzdem enttäuscht. Ich wäre doch super froh, wenn ich endlich mal jetzt Kontakt zu meiner Schwester haben dürfte.
Genau.
Aber es ist so traurig im Vergleich zu Zayden, geht bei ihr ja jeder emotional voll unter.
Brutal. Und ich denke mir, ey geil, wir hören endlich wieder was von Mira. Und ja, und sie ist dann so ein bisschen enttäuscht. Rhiannon checkt das ja auch direkt. Dass sie gehofft hat, dass es ein gewisser anderer Lieutenant ist. Nicht Lieutenant Sorengay, sondern Lieutenant Ryerson.
Aber es ist halt einfach arschig, ne?
Wie
Stell dir mal vor, du würdest jemand. Also ich finde das nicht gesund. Ich finde es schön, dass sie in Zayden verliebt ist. Aber so ganz gesund ist es ja nicht, dass auf einmal sogar ein Brief von meiner Schwester mich enttäuscht.
Ja, aber ich finde die ganze Beziehung auch von Zaydens Seite teilweise nicht gesund. Aber da kommen wir vor allem in Buch 3 nochmal dazu. Ja, und dann sagt Rhiannon so schön, du vermisst ihn nicht, wahr? Alter, vermisst die ihre Schwester nicht? Also, what the fuck geht hier gerade ab?
Nee.
Aber gut, hier geht's ja um dieses Teasen, um dieses, ja, dieses, seid ihr zusammen? Und nein, es ist kompliziert, denn er hat mir was verschwiegen. Rhiannon geht dann direkt auf die Schiene, ja, hat er was mit einer anderen, dann bringe ich ihn um. Also, die fahren da gerade beide auf gänzlich unterschiedlichen Schienen. Rhiannon ist direkt, ich bin die beste Freundin, ich bringe den Mann um. Weil er versucht zum Schiffen und lenkt ja dann auf sie und Tara. Ja, super.
Ja, das Problem ist aber auch, an Rhiannons Stelle, was soll man denn bei solchen Aussagen denken? Die stellt sich ja da so dämlich dran. Man hätte das ganz leicht sagen können. Einfach zu sagen, er hat mich nicht angelogen, aber ich habe das Gefühl, er lässt mich nicht richtig an sich ran. Emotional hat er einfach noch super viele Blockaden. Was wäre das Problem denn gewesen? Das kann ich doch locker sagen,
ja,
oder?
Aber Violet ist so verstrickt in ihrem Kopf mit diesen ganzen Gedanken, ich darf nicht lügen, es muss irgendwie die Wahrheit sein, dass die einfach nicht mehr weiß, wie sie sich sinnvoll geschickt ausdrückt.
Ja, weil dieses ganze Missverständnis, und dann ist ja auch Rhiannon gleich schon wieder angepisst, weil die ja merkt, das, was die da gerade von sich gibt, ist so richtig unbeholfen und dadurch merkt ja auch jeder, die lügt mich gerade an, beziehungsweise die verheimlicht mir so viel. Oh, ja, also das ist wieder schwierig alles hier.
Ich habe eine Bitte an dich, ich hätte gern einmal eine Übersetzung. Denn ich liebe diesen Satz von Rhiannon. Sie sagt so schön, weil ich dir dann dabei helfe, diesen schattenschleudernden Arsch zu vernichten. So gut, wie heißt denn das auf Englisch?
Sie sagt, because I will absolutely help you annihilate that shadow-wielding asshole if you guys were exclusive.
Ach, ich lieb's. Rhiannon ist einfach super. Die drückt sich grandios aus.
Ja, ich mag auch ihren Mut beziehungsweise ihre Überzeugung, dass die zwei den um die Ecke bringen könnten.
Man muss auch so ein bisschen Selbstbewusstsein im Leben.
Ja.
Genial, lieben wir. Und ich glaube, Riddock und Sawyer würden da auch direkt helfen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das wäre eine Viererangelegenheit. Die hätten alle vier keine Chance. Aber gut, es wäre ein Versuch wert.
Aber Sawyer würde Bedenken äußern.
Richtig. Riddock glaube ich auch. Ich glaube, Riddock hätte da andere Ideen, den Guten zu zerstören.
Ja, ich glaube, Riddock hätte eher so die Bedenken, ist es wirklich in Ordnung, wenn wir so viel Sexiness von der Welt entfernen?
Genau. Richtig. Ha, herrlich. Ja, zwischen Tara und Rhiannon läuft es auch nicht so wirklich. Die haben keine Zeit füreinander, da sie beide Staffelführerinnen sind. Ausrede, aber gut. Die haben ja einfach die On-Off-Beziehung des Jahrhunderts. Sie denken, dass das in einem Jahr besser sein könnte, aber dann könnten sie auch Geschwaderführer oder Schwarmführer sein. Ich finde, die Schwarmführer werden immer so schön außen vor gelassen. Es kommt immer Staffelführerin und Geschwaderführerin. So Schwarmführerin ist irgendwie nicht so im Kopf der Crew. Ich weiß auch nicht. Aber in unserem irgendwie auch nicht. Also für uns existiert ja auch nur Staffelführerin und Geschwaderführer. Oder Geschwaderführerin, Geschwaderführer.
Ich weiß nicht, Bodhi macht's besser. Also dadurch, dass Bodhi den Posten hat und auch ja vorher schon Garrick, dadurch macht es mir leichter, mich dran zu erinnern, dass es die gibt.
Rhiannon schlägt jetzt vor, oh, wir könnten aber unsere freie Zeit nutzen und uns durch die anderen Quadranten durchschnackseln. Rhiannon ist den Heilern und den Infanteriekadetten gegenüber sehr, sehr offen. Bei Schreibern zieht sie aber eine Linie. Die steht auch nicht so auf diese beigenen Roben. Gut, kann ich verstehen. Die werden aber schnell ausgezogen, wenn du mich fragst.
Oh Gott, das war auch gerade genau mein Gedanke. Nachdem wir doch schon bei Zayden mit den Schnüren und Knöpfen und was weiß ich angefangen haben, bei den Roben, da hast du easy access, sag ich dir.
Ja, genau.
Da, wenn die da nichts drunter tragen, so ein Röbchen ist schnell angehoben.
Theoretisch ja, praktisch hat sie da aber gar keine Lust. Aber sie können gut Dampf ablassen als Juniors.
Aber sie drückt das so aus, dass das so klingt, als wäre die Infanterie, und das tat mir jetzt schon wieder so leid, die werden einfach ständig gemobbt. Das klingt so, als wären die wirklich nur gut zum Vögeln. Weißt du, so Richtung so, die sind zwar dümmlich, aber die kriegen es auf die Kante. Die kannst du einfach mal so ein bisschen benutzen und ja.
Die sind halt auch trainiert, sehen gut aus.
Aber die finden sich selbst auch geil, ne? Also Rhiannon drückt das ja hier so aus, so guter Sprech. Da wir ja Reiter im zweiten Jahr sind, will einfach sowieso jeder mit uns schnackseln. Egal wer, Heiler, Infanterie, die sind alle froh, wenn sie eine Ecke in unserem Bettpfosten sein dürfen.
Das Ding ist halt, die Heiler, die könnten dir noch eine gute Massage vorher geben und so, ne? Also das könnte in eine gute Richtung gehen. Ich glaube, die Schreiber beten dir noch was vor oder erklären dir noch, welche Stellung woher kommt.
Oh mein Gott, das heißt, du musst überlegen, was ist dein bevorzugter Sexstil und danach musst du dir den Quadranten auswählen. Tiffy, du hast es erfasst. Guck mal, die Heiler, das sind die Fürsorglichen. Da wirst du vorher verwöhnt ohne Ende. Das, oh, guck mal, das wird eine lange Aktion. Die Infanterie, nicht viel im Kopf, aber denen gibst du Anweisungen, die erfüllen das. Das ist dann so ein bisschen, ne? Guck mal. Und die Reiter, die geben dir alles. Die dominieren auch.
Und die Schreiber?
Ja, gut, die Schreiber.
Die beten dir voll noch was vor.
Die Schreiber, die haben das Kamasutra-Buch dabei und da wird sich erstmal eingelesen.
Eingelesen und recherchiert und die Geschichte dazu ausgepackt. Das Einschlafen inklusive, kann ich dir sagen.
Ja. Aber guck mal, mit welcher Selbstbeherrschung ich diesmal weiß, ich werde hier nicht öffentlich aussprechen, für welchen Quadranten ich mich entscheiden würde.
Ich bin stolz auf dich.
Danke. So viel Selbstbeherrschung, oder? Auf den frühen Morgen. Du weißt es, wofür ich mich entscheiden würde.
Selbstverständlich. Ich glaube, das weiß jeder Baby mittlerweile.
Nein.
Oh Gott, ja, oh Gott. Uiuiui, wie finden wir da einen Weg zurück jetzt nochmal?
Warte mal, wenn nachher noch meine Highlights kommen hier.
Ah, ja. Sagen wir es mal so, genauso wie du gerne und oft an Zayden denkst und was man mit Zayden machen könnte, denkt genau das gleiche auch Violet. Und dementsprechend zeigt das jetzt auch ihr Gesicht und dementsprechend weiß auch Rhiannon, oh nee, sich jemanden in Shantara suchen ist nicht. Violet tut das dann ab mit, es ist kompliziert und dann geht's darum, was hat Mira denn jetzt geschrieben? Mira wurde nach Aethpen versetzt und ja, das Essen ist wohl nicht so grandios, ein bisschen besser als die Kochkünste von Lilith. Die ist wohl auch nicht so gut im Kochen. Ich glaube, dass das auch eher Azures Job war.
Glaube halt, Lilith ist einfach nicht so das Hausmütterchen, ne? Da scheitert es, glaube ich, an allen Stellen. Ich glaube, die kann sich mit diesen ganzen Arbeiten nicht identifizieren. Mm-mm. Also ich zum Beispiel koche ja super gerne, aber ich glaube, du musst das fühlen.
Ich kann mir die jetzt auch nicht so beim Putzen vorstellen, muss ich gestehen.
Nee, ich sag ja, du musst das, glaube ich, wirklich auch selbst fühlen. Und ich habe auch, wie du das Empfinden, dass Escher deutlich mehr der Heimische dort war.
Ja, ich bin ehrlich, ich fühle jetzt Putzen auch nicht, aber man macht's halt, weil es sein muss, ne? Aber ich glaube, Lilith hat sich gedacht, ich habe Geld und ich stelle mir jemand an, der das macht, oder Escher macht es halt. Aber seit Escher, glaube ich, nicht mehr da ist, tut das jemand für sie. Ja. Die wird nicht selbst putzen.
Ja, aber noch mal kurz zurück zu F-Bein. Ich bringe uns noch mal auf Linie. Es macht ja sogar Sinn, dass jemand wie Mira dorthin versetzt wird, weil die hat ja die Siegelkraft, dass die Schutzzauber verstärken kann. Und F-Bein liegt ja halt außerhalb des Schutzzaubers. Also das macht schon Sinn, dass so jemand dorthin versetzt wird, gerade weil ja nach diesem ganzen in Ressen haben wir ja in Gefechtskunde erfahren, dass dort nochmal ein Angriff von Greifenreiter stattgefunden hat. Also sinnvoll ist das schon, aber auch gewagt, weil dadurch ist sie ja nochmal in der direkteren Schusslinie. Montserrat war jetzt auch nicht ohne als Stützpunkt, aber F-Bein ist ja gerade im Moment so ein richtiger heißer Kessel.
Genau, sagt uns aber auch, die Situation, dass Zayden und Mira aufeinandertreffen, dauert noch. Also schade für dich, weil dann dauert der Kuss noch. Jetzt will sie weiterlesen, was an der Front so abgeht und es ist jetzt alles geschwärzt. Also die ganzen nächsten Abschnitte sind nur noch dicke schwarze Linien und Rhiannon ist wirklich geschockt, dass jemand die Briefe zensiert hat und dass die Briefe jemand gelesen hat und dann sagt, weil ja gut, er war nicht versiegelt. Also wie gesagt, Briefgeheimnis gibt's nicht und ich glaube auch, dass eine Versiegelung der Führungsriege egal gewesen wäre, wenn du mich fragst.
Ja. Ich frag mich einfach nur, was Mira halt geschrieben hatte. Weil wir erfahren ja nachher in dem Buch noch, dass Mira so eigentlich so gar keinen Plan im Moment von Vennen und so hat. Das ist bei der noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Die denkt nur an die Greifen als Gegner. Und deswegen frage ich mich halt einfach, was mussten die denn schwärzen? Es ist ja nicht so, dass Mira jetzt wie Zayden hier aktiv an zwielichten Operationen beteiligt ist. Was denkst du denn, was es gewesen sein könnte?
Ich glaube, dass sie sich schon informiert hat über weitere Greifenangriffe oder wie es in dem Dorf aussieht oder was da gerade passiert.
Ah, okay, so war's, ja.
Und
okay.
Das, also nichts mit Vennen. Also ich glaube auch nicht, dass da aktuell Vennen unterwegs sind. Aber trotzdem ist da ja einiges passiert. Und ich glaube, dass die guten Flieger ja immer noch Dinge brauchen und sammeln und tun und machen. Und ich denke, dass vielleicht darüber Mira informiert hat oder wie sehr dieses Dorf schon wieder aufgebaut wurde. Aber auch das möchte, glaube ich, die Riege vor Violet verheimlichen.
Okay, weil das war so ein bisschen mein Gedankengang, weil Mira weiß ja, bis Violet nachher sie aufklärt, nenne ich es jetzt mal, so gar nichts von Vennen. Deswegen habe ich das auch ausgeschlossen. Aber mir ist einfach keine so gute Idee gekommen. Aber ja, was du jetzt sagst, das könnte ja wirklich sein. Jemand, der an der Front direkt ist, hat ja noch mal ganz andere Blickpunkte und könnte vielleicht auf Fehler in der Gefechtskunde hinweisen. Ja?
Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Markham das geschwärzt hat.
Ich glaube auch, dass sie bei Violet so richtig persönlich ein Auge drauf haben. Sprich, dass es da wirklich kein Handlanger ist, sondern dass die Führungsriege sich da zur Aufgabe gemacht hat, direkt am Start zu sein. Also ich tippe auch auf Markham.
Ich denke auch aus dem Grund, dass Markham ja die Berichte von den Fronten ja in Gefechtskunde weitergibt. Und wir wissen ja, dass auch da schon einiges umgeschrieben, verschönert und was auch immer wurde. Und dementsprechend bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Markham diese Briefe bekommt, weil er genau weiß, was an der Front abgeht und dann auch weiß, was er schwärzen muss.
Mhm. Weil Violet ist sich ja unsicher. Violet denkt ja, es könnte gefühlt jeder aus der Führungsriege sein und dass derjenige unter den Anweisungen von Günther handelt. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, Markham hat das hier geschwärzt und ich glaube auch, dass Markham das aus reiner, also schon aus seiner Motivation heraus macht. Der braucht keine Anweisungen von Günther. Ich weiß noch nicht mal, ob Markham wirklich eine Anweisung von Günther befolgen würde, wenn er sie nicht selbst als notwendig ansieht. Der hat, glaube ich, einen eigenen Willen, einen sehr starken Willen. Deswegen, ich gehe da mit dir. Markham hat da aus Eigennutz und zum Eigenschutz das geschwärzt. Ja,
ja, glaube ich, bin ich mir fast sicher, muss ich gestehen. So, und jetzt müssen wir langsam den Arschgeigen-Trigger vorbereiten. Sie dürfen jetzt endlich aufs Flugfeld und sie gehen zu ihren Drachen. Die stehen ja da in Reih und Glied, wie sie auch morgens beim Appell stehen.
Außer Tern, der steht vorne.
Richtig, natürlich. wo sonst? Ein roter, natürlich wer sonst, schnaubt schon so die erste Dampfwolke Richtung Kadetten, Richtung eines Kadetten vom dritten Geschwader. Der kommt ihm nämlich ein bisschen zu nah. Dementsprechend gehen sie alle mal einen Schritt schneller zu ihrem Drachen. Tern steht da mit seinem Sattel, tödlichst genervt und gelangweilt. Erstens hat er Segel seit 100 Jahren nicht mehr gesehen und ist von diesem ganzen Zirkus, glaube ich, einfach unbeeindruckt und genervt. Gerade einen Faden verloren.
Ich lass dich mal ganz kurz.
Kaori hat, oder beziehungsweise Riddock hat, natürlich wer sonst, es ist immer Riddock, der irgendwas hört, hat, oder war es Sawyer?
Jetzt bin ich mir nee, nicht es war sicher. Riddock. Es
natürlich,
war
Riddock. Unsere kleine Gossip Queen. Riddock hat gehört, dass Kaori wahrscheinlich gesagt hat, dass ein zweiter schwarzer Drache im Vale aufgetaucht ist. Und natürlich wissen wir und auch Weile direkt, oh fuck, unsere kleine Goldene ist ja nicht mehr Gold, sondern die ist ja schwarz. Und ja, Violet hat jetzt Angst, dass die erfahren haben, dass Andarna da jetzt als schwarzer Drache rumliegt. Und sie fragt jetzt Tern, was da los ist. Und dann sagt Tern, ja gut, ein paar Drachen haben sie halt gesehen. Ich musste sie ja irgendwie in die Höhle bekommen für den traumlosen Schlaf. Und dieses Teenager-Drachenleinchen kriegst du jetzt auch nicht so schnell verborgen. Ja, und dementsprechend hat wohl der ein oder andere sie gesehen. Und Violet versucht das jetzt so ein bisschen abzutun. Vielleicht war es Tern oder ein Ältester. Welcher Ältester? Ist nicht Kodach der Älteste? Hab ich nicht, die Aussage verstehe ich nicht.
Nee, ich dachte mir auch, eigentlich gibt's doch nur Kodach als Ältesten im Moment. Oder es ist was anderes vorbeigezogen, aber das war auch mein Stand.
War mir nicht so ganz klar, was sie damit sagen will, aber gut. Ja, Riddock sagt dann wieder, ja, aber Kaori denkt, es ist ein neuer Drache, du solltest ihn fragen und sie tut das dann auch so ein bisschen schlauerweise ab. Sie will ja Kaori auch nicht jetzt noch weiter drauf hinstupsen, also ich würde den auch nicht ansprechen.
Nee, ich finde das auch so eine schiere Ansage, du sollst ihn drauf ansprechen, warum denn? Warum soll sie denn jetzt erfragen, hey, Professor Kaori, gibt es wirklich noch einen neuen schwarzen Drachen? Also was bringt mir denn diese Info? Wenn das wichtig wäre, würden wir es spätestens in Drachenkunde wahrscheinlich irgendwann erfahren. Aber wir wissen dann ja auch, dass auf jeden Fall Kaoris Drache auch eine Gossip Queen ist, ne?
Selbstverständlich.
Weil der hat ja scheinbar direkt aus dem Whale, hey!
Mit der Siegelkraft, die Kaori hat, muss ja der Drache eine Gossip Queen sein. So, Arschgeige des Jahrhunderts ist am Start. Varys kommt auf Tern und Weile zu. Mutig. Ich hätte mich Tern nicht so genähert, aber ist okay.
Ja, der hat aber immer einen Höhenflug.
Ja, ja, natürlich. Ähnlich wie der Drache von Varys. Aber, naja. Also allein schon diese Aussage. Eine interessante Halskette haben sie da. Mhm. Danke fürs Gespräch. Ja, die hat halt ja immer noch diesen grünen, blauen Hals von dem Würgen des Rookies. Und man muss dazu sagen, Varys hat keine Siegelkraftabzeichen. Also entweder ist er so überheblich wie Zayn oder so großspurig und sein Ruf eilt ihm voraus, oder er ist im geheime Siegelkraftclub. Wir wissen ja, es ist das Zweite.
Ja, ich habe das bei Zayn aber nie als großspurig oder überheblich interpretiert, also gar nicht jetzt so wie Violet. Ich war immer der Meinung, dass Zayn einfach keinen Wert auf sowas legt. Dass der das nicht nötig hat.
Ja, richtig, er hat es nicht nötig. Ja, doch. Also so ein bisschen Mix aus beiden. So ein bisschen geil findet er sich schon und seine Siegelkraft. Sorry.
Die Siegelkraft ist aber auch geil.
Ja, aber dementsprechend ist der da auch so ein bisschen so, brauche ich eh nicht tragen, weiß doch eh jeder, was ich hab.
Ja, aber ist das dann wirklich überheblich?
Er ist schon sehr überzeugt von sich, das muss
also
man schon sagen.
Also ich finde, Varys ist überheblich.
Ja.
Und deswegen glaube ich halt, weil ich Zayn überhaupt nicht so interpretiere, dass das was anderes ist.
Der ist überzeugt von sich.
Aber nicht überheblich.
Von mir aus. Aber trotzdem weiß auch Zayn, dass er, also oder er findet sich selbst geil. So.
Ja.
Und dann, dass er das nicht braucht, weiß ja eh jeder. Hm, weiß nicht. Also, naja, egal. Ich kann da jetzt eh sagen, was ich will. Du wirst es verteidigen. Also gehen wir einfach weiter. Wir sind ja schon ein bisschen am Reden. Es ist jetzt so, dass Varys diesen Angriff von diesem Rookie so ein bisschen runterspielt. Also er sagt dann ja, das war schon alles ein bisschen peinlich und dass sie ja nur knapp entkommen ist, weil sie ja so zerbrechlich ist. Jo, kann man so sagen. Wir wissen ja aber effektiv, der Rookie stand wahrscheinlich unter Einfluss. Der war ein richtiger Koloss.
Aber glaubst du, Bernd weiß, dass Günther den geschickt hat?
Klar.
Ich meine, die sind ja schon Bros, das ist klar. Aber meinst du, Bernd ist in alles eingeweiht, was Günther so treibt?
Ja.
Okay.
Warum will der sonst jetzt gleich unbedingt in Dana sehen? Warum veranlasst er diese ganzen Durchsuchungen?
Ich habe halt das Gefühl, dass die zwei Arschgeigen so eine Nutzfreundschaft führen, aber dass die sich trotzdem nicht gegenseitig so von allem, was sie treiben, erzählen. Ich glaube, da verfolgt jeder seine eigene Agenda.
Glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass Varys auch Lilith hasst wie die Pest.
Ja, das auf jeden Fall.
Und dass er diese Nutzfreundschaft, ja, also es ist keine echte Freundschaft, aber ich glaube, Günther ist ein gutes Stück schlauer als Bernd. Nutzt dessen Hass auf die Sorengales aus, aber hat ihn schon auch in einiges eingeweiht.
Okay. Also wie gesagt, ich konnte mir vorstellen, dass Bernd auch nicht genau weiß, dass Günther dafür verantwortlich ist, sondern dass der einfach Violet, weil er es ja sowieso so liebt, provoziert.
Das auf jeden Fall. Also das schließt sich ja nicht aus. Tern erinnert dann Violet nochmal dran, sag ihm bitte, dass ich hier ihn fressen werde, wenn er sich nicht benimmt. Und dann sagt Violet ja so geil, ich denke nicht, dass das gut für mich wäre, aber die ist vorne dran, echt frech zu Varys. Also klar ist dieser Satz von Tern jetzt nicht so die beste oder die feinste Art und Weise, aber sie gibt dem ja schon ordentlich Antwort.
Das stimmt, ja.
Also ich dachte, ich hab so gedacht, also für das, dass du auf der Abschussliste stehst, von Bernd, von Günther, von gefühlt jedem, hat die hier schon eine große Fresse.
Ja, ich sehe das ähnlich wie als Zayn sich mit Günther angelegt hat. Hier sitzt ja Varys eindeutig am längeren Hebel. Der kann ihr ja das Leben zur Hölle machen. Zwar nicht Tern, aber ihr ja schon. Das sagt er ja auch schön. Ja gut, Drachen kann ich keine Anweisungen geben, aber dir sehr wohl. Und dann hier diese Dummheit zu begehen und diesen Mensch noch zu provozieren, ist gefährlich. Ich kann es verstehen, dass sie sich nicht gut im Griff hat. Wenn jemand so mit mir reden würde, da müsste ich auch mein Temperament extremst zügeln. Aber schlau ist es halt nicht. Ja, es ist nicht schlau.
Was die hier gesagt hat, wenn sie meinen, wie es mir dabei geht, dass wir die unnötige Exekution gebundener Reiter durch ihren Drachen nach der Überquerung des Viadukts beendet haben, dann muss ich sagen, dass ich mich damit ziemlich gut fühle. Es braucht wohl einen übellaunigen Drachen, um einen anderen im Zaum zu halten. Alter Schwede,
ja.
Das ist eine Ansage, die ist nicht ohne.
Das ist ja das, was ich meine. Emotional kann ich es verstehen. Das, was der sich ja schon alles geleistet hat und wie der dann auch immer noch so provokant da ankommt, kann ich verstehen, dass ich emotional irgendwann auch platze. Aber so rein strategisch gesehen ist es sehr unschlau.
Ja, und dann finde ich den Satz von Tern, ja, erinnere ihn dran, dass ich es ernst gemeint habe, dass ich ihn bei lebendigem Leib verdaue. Irgendwie jetzt nicht so schlimm wie das, was sie gesagt hat.
Nee, und Dana mischt sich auch noch mal kurz ein. Die ist auch mal wieder aufgewacht. Und ich glaube, dass das schon wieder beide waren, Tern und Violet. Violet hat ja am Anfang, als Varys kam, extra noch mal ihre Schilde hochgezogen. Ja, ich glaube schon, dass da beide aufgewühlt waren,
nee,
Tern und Violet.
Ehrlich, ich glaube, dass die Goldene, die ja nicht mehr golden ist, aber ich nenne sie trotzdem weiter die Goldene, dass die einfach zu neugierig ist, was da abgeht, um noch mal in den traumlosen Schlaf zu verfallen. Die hat ja so dieses, die will alles mitbekommen, die will dabei sein. Die ist ja immer so pissig, wenn sie so außen vor gelassen wird. Und ich glaube, dass dieser Charakter sie auch ein bisschen daran hindert, gut zu schlafen. Natürlich wird da auch eine Emotion von Tern, wie gesagt. Der hat jetzt seit 3-4 Tagen Segel schon wieder nicht gesehen. Es dauert auch noch ein bisschen, bis er dahin darf. Ich vermute, dass das bei Tern auch so ein bisschen da reinspielt und dass vielleicht auch die ein oder andere Emotion in Darna abbekommt. Wie viel jetzt Violet auf sie projiziert hat, weiß ich nicht. Das kriegt man hier, finde ich, nicht mit. Ich denke einfach, dass ihre Neugierde ihr da im Weg steht.
Ja, okay. Das ist auch eine schöne Idee. Zu neugierig zum Schlafen.
Kann ich verstehen.
Ja.
Varys möchte in Darna sehen. Violet sagt dann ja, ja gut, die fliegt ja nicht, die trägt ja keinen. Also warum soll ich sie dann jetzt mitnehmen? So bei einfacheren Übungstagen holen wir sie dann mal mit. Und das war der falsche Satz, denn Varys sagt, gut, nächste Woche ist das dann das perfekte Timing, sie mitzubringen. Und wenn sie nicht kommt, weil sie sich nicht befehligen lässt, lass sie es an dir aus. Also der macht da keinen Hehl draus, das sagt er einfach, genau so.
Mhm. Aber das hier wäre wieder so eine Stelle, wo ich der Meinung bin, man hätte das leichter lösen können. Weil jeder im Quadranten hat ja sowieso von Anfang an interpretiert, dass Endana noch ein Babydrache ist. Und in der Drachenkunde wird ganz klar ja immer gesagt, um erwachsen zu werden, müssen die in diesen traumlosen Schlaf verfallen. Klar, bei Endana ging das jetzt alles ein bisschen zügiger, aber das müsste Varys ja noch nicht mal wissen. Man könnte dem doch ganz einfach sagen, dass Endana jetzt gerade in dieser Wachstumsphase ist und deswegen sich in dem traumlosen Schlaf befindet. Dann hätte ich wenigstens ein paar Monate Zeit gewonnen.
Das Ding ist ja, er sagt ja jetzt, soweit ich von Colonel Athos weiß, schrieb ihr Vater ein Buch über Federschwänze. Drachen, die seit Hunderten von Jahren nicht mehr gesehen wurden. Und dann werden sie von einem gebunden. Ich finde das immer noch so ein bisschen komisch, was die jetzt über Federschwänze wissen oder nicht. Was die über Babydrachen wissen, ja oder nicht. Was die über den traumlosen Schlaf wissen oder nicht.
Weil es für mich auch immer noch keinen Sinn macht. Weil die ganze Zeit wird das ja so dargestellt, als würden die Menschen nur wissen, dass jeder Babydrache einen Federschwanz hat. Woher weiß jetzt also hier Varys, dass Endana kein normaler Babydrache ist, wenn doch scheinbar alle Babydrachen den gleichen Schwanz haben?
Richtig. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieses mit dem traumlosen Schlaf bei Varys funktioniert hätte. Ich habe das Gefühl, der weiß mehr als er wissen sollte oder wir denken oder ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, was die jetzt genau wissen.
Aber es wäre doch grundsätzlich nicht mal gelogen.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Dass die im traumlosen Schlaf ist.
Ja, aber vielleicht will er sie dann trotzdem sehen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde das eine super komische Aussage hier. Spannend ist, dass wir wissen, okay, wie heißt er nochmal?
Escher?
Escher, danke. Escher hat ein Buch geschrieben. Tern weiß da nichts drüber, über diese Forschung, aber sie wissen jetzt schon beide oder merken, okay, hier ist jetzt schon ein bisschen was komisch mit Endana. Weil Endana auch plötzlich verstummt ist. Endana weiß ja, was sie ist oder wer sie ist.
Ja.
Obwohl, so hundertprozentig weiß das Endana ja auch nicht. Also, ein bisschen rätselhaft hier, muss ich gestehen.
Ja, also sie sprechen wieder wie Orakel so ein bisschen vor sich hin. Aber ja, aber ich fand die ganze Zusammenstellung komisch, weil ich einfach immer noch nicht durchblicke, wann die von was über Drachen sprechen. Das macht alles gar keinen Sinn, was die für Infos manchmal haben und dann wieder nicht haben.
Wir merken aber auch, dass Bodhi so ein bisschen zum Beschützer mutiert, denn der kommt direkt und stellt sich jetzt zu Violet dazu. Varys geht aber. Man muss ja dazu sagen, Bodhi hat eine Ziegelkraft, diese zu canceln, zu neutralisieren. Ich weiß aber nicht, ob er eine Siegelkraft neutralisieren kann, von der er nicht weiß, was sie ist.
Ich wüsste nicht, ob Varys hier überhaupt seine Siegelkraft nutzt.
Weil nee, natürlich
nicht,
aber
was würde sie ihm in dem Moment bringen?
Vielleicht ist Bodhi dazugekommen, falls er sie benutzt. Egal, was es ist.
Ja,
keine
okay.
Ahnung.
Okay. Ich weiß, was du meinst. Bodhi hätte ja auch davon ausgehen können, wenn da nichts steht, der könnte ja auch sowas Simples haben wie Feuer und ja, okay, dann weiß ich, was du meinst. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass Varys hier überhaupt seine Siegelkraft zu irgendeinem Sinn nutzen konnte.
Ja. Genau. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit dem Unterricht. Sie müssen jetzt lernen, wie man von dem Drachen absteigt, während der quasi noch am Fliegen ist, um schneller auf den Boden zu kommen. Violet merkt dann ja zu Bodhi kurz an, ja, wenn Kaori mehr wissen würde, würde er uns quasi das Umgekehrte beibringen. Da gebe ich ihr recht. Ich glaube nicht, dass Kaori so viel weiß, weil der so in seiner Drachenwelt schwebt, dass der, glaube ich, alles andere ausgeblendet hat.
Kaori stelle ich mir halt manchmal vor wie so einen verrückten Professor. Weißt du, der sich nur auf eine Sache konzentrieren kann und alles andere, soziale, normale in der realen Welt geht da verloren.
Ja, genau. Das Flugmanöver bekommen wir vorgemacht von Kath und Dane. Der Dane macht das in einer super Manier, kann ich aber auch verstehen, denn er ist Geschwaderführer. Wir wissen, er kann gut kämpfen. Ich glaube, dass der auch hervorragend fliegen kann. Und dementsprechend, das gönne ich ihm, den Triumph hier. Du nicht, ich weiß, aber doch, ich gönne sie mir.
Doch, ich musste halt nur lachen, weil es halt so in dieses ganze Bild passt, dass er halt auch so der Lehrerliebling ist. Weißt du, wie ich meine?
Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Also
nein, aber es passt einfach.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Er wird ja dann auch wirklich toll gelobt. Und Tern sagt dann ja, hier werden Anpassungen notwendig sein. Mhm.
Es jubelt aber nur das dritte Jahr. Also er wird bejubelt, aber irgendwie nur vom dritten Jahr.
Ja, ich glaube, die Zweiten sind alle einfach geschockt. Violet sagt ja auch, also da überlebt doch keiner mit einem Herzschlag.
Also ich werde auch geschockt, selbst wenn ich keine Probleme mit meinen Gelenken hätte. Das kommt ja bei Violet noch dazu. Aber wenn ich mir das so vorstelle, dass ich wirklich über die Schulter müsste auf den Boden springen und dann direkt ja gucken muss, dass ich die Geschwindigkeit halte und renne, also das sehe ich auch nicht so ganz vor mir.
Ja, Carrie weist dann an, dass sie heute nur üben, wie sie sich vom Sitz bis zur Schulter bewegen. Nur. Da fliegt doch schon jeder von seinem Drachen runter, aber gut. Und dann sagt Tern so toll, das passen wir nicht an. Dieser Drachenbeobachter wird seine Forderung umarbeiten, ansonsten nehme ich ein frühes Mittagessen ein. Also Tern ist richtig gut gelaunt.
Ja, es läuft einfach. Vor allem, weil ich glaube, gegen Kaori hat er noch nicht mal so wirklich was.
Nee, aber ich glaube auch Tern weiß, dass Kaori in seiner eigenen Drachenwelt schwebt und manchmal vergisst, dass mit Violet das so nicht funktioniert und dass Tern ja eh vieles anders macht.
Aber warum hat er das nicht selbst vorgemacht? Ich meine, ist ja immer schön und gut, dass Dane das ja auch so toll macht. Gar keine Frage.
Ich glaube, das kann er nicht mehr.
Aber es erinnert mich halt an früher, an unseren Schwimmunterricht in der Schule. Oder auch an irgendwie alles, was wir in der Schule im Sportunterricht gemacht haben. Ich hatte zwei Sportlehrer in meiner Schulkarriere. Der eine davon war ganz kurz vor der Rente. Und das war der sportlichste Mensch, den ich kenne. Der konnte noch ein halbes Jahr vor seiner Rente aus dem Stand ein Rückwärtssalto schlagen. Der hat auch wirklich alles selbst vorgemacht, ne? Und dann hatte ich genau das Gegenteil, einen anderen Sportlehrer, der war noch ein paar Jährchen jünger, der hat gar nichts vorgemacht. Der hat wirklich nichts vorgemacht.
Ja, aber Vivi, wir kennen doch alle diese Sportlehrer, von denen wir nicht wissen, wie sie durch ihr Sportstudium gekommen sind. Irgendwann schmeckt das Essen halt leider gut. Ich mach dem jetzt da keinen Vorwurf. Der ist ja auch schon ein paar Jährchen älter. Lass das doch die Jungspunde vormachen, bevor man sich selbst die Knochen bricht.
Ich sag ja nur, rein aus meiner Sportunterrichterfahrung habe ich diesen Sportlehrer mehr respektiert, der wirklich noch alles vorgemacht hat.
Echt? Nee, ich nicht. Also, ich verstehe das dann schon, dass du halt in einem gewissen Alter dann einfach sagst, Leute, nö, also ich habe meine sportliche Karriere hinter mir, jetzt macht ihr mal. Ich kann das vollkommen nachvollziehen.
Aber der hat ja noch nicht mal mehr einen Badmintonschläger in die Hand genommen.
Ja, und?
Und hat was sowas vorgemacht.
Ja, so ist es halt.
Ja, jetzt lass mir aber mal bitte meine Meinung, dass ich es schöner fände, wenn eine Lehrperson auch mal zwischendrin noch was selbst vormacht. Dann wüsste ich auch, okay, die konnte das früher wirklich auch mal selbst und nicht nur anweisen.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders, aber ist okay. Lassen wir das so stehen, hätte ich gesagt. Jetzt ist wieder eine Denkpause. Nicht Denkpause.
Düm, düm. Dim, 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 dim,
nee,
dim.
Keine Denkpause, sondern
jetzt mal.
Ein Zeitsprung. Wunderbar. Also wir sind jetzt kurz vorm Wochenende, haben vielleicht auch ein bisschen nachgedacht, wer weiß. Und Bodhi begleitet jetzt Violet Richtung Tern. Sie darf jetzt endlich nach Samara fliegen und Tern darf Segel wiedersehen. Ja, also Tern ist wieder grandios gut gelaunt. Wir sind jetzt noch ein paar Nächte weiter. Bedeutet, die Laune hat sich nicht unbedingt verbessert. Bodhi sagt ihr, Violet soll Zayn doch bitte ausrichten, dass, ich vermute, die Legierung, was sie brauchen, dass das noch einzeln und roh ist und noch nicht als Legierung zusammengeschweißt wurde, denn die Schmiede funktioniert wohl noch nicht so, wie sie das gerne hätten. Also er spricht auch so ein bisschen in Rätseln. Zayn wird es verstehen, Violet versteht es nicht, ist aber genervt, dass sie als Brief fungieren muss. Der Flug wird 12 Stunden dauern. Das dauert. Also ganz schön lange. Sie hat noch ein bisschen Angst, dass sie sich einen Fuß verstaucht, weil das Gelände so uneben ist und es ist wohl ein bisschen dunkel. Aber das kann ich als sehr tollpatschiger Mensch nachvollziehen, diese Angst.
Ja, genau.
So, wir hatten noch nicht genug Varish. Also kriegen wir jetzt noch eine bisschen größere Dosis.
Ja. Vorher erfahren wir noch ein paar andere Dinge.
Genau. Und zwar, dass Bodhi weiß, wie sehr Zayden in Violet verschossen ist. Und er hat sie noch nie, oder er hat ihn noch nie so besorgt erlebt. Noch nicht mal bei Katrina. Dum, dum, dum.
Gehörst du zu dem Katrina? Ja. Gehörst du zu dem Team, das denkt, dass Bodhi das extra erwähnt hat?
Oh,
und Zayden,
ja.
Also, weil er ja nicht so ein Fan teilweise davon ist, was hier abgeht?
Yes. Das war doch, jetzt mal ernsthaft, Bodhi weiß ganz genau, wie sehr er von Zayden den Arsch aufgerissen bekommt, dass er diesen Namen vor Violet in den Mund genommen hat. Bodhi ist schlau. Stoffelig, aber schlau.
Das aber dann ist es ja super. Aber dann ist es ja super gemein, weil auch der weiß doch, wie unsicher Violet gerade ist.
Ja, aber es ist die perfekte Möglichkeit, jetzt diese ganzen weiteren Infos, warum sie das geheim halten soll, jetzt dazu verpacken. Er sagt nämlich, also vergiss das mal bitte auf dem 12-Stunden-Flug nochmal. Er ist nämlich aktuell eh nicht so mega gut gelaunt, denn er und auch Imogen und auch andere werden angegriffen. Er musste zum Beispiel, heute Morgen war es, glaube ich, also am gleichen Tag morgens, nackt im Badezimmer. Die Vorstellung ist auch nicht schlecht, muss ich gestehen. Einen Angriff abwehren.
Ja, also Bodhi badet nicht nur mit dem Dolch, den er an seinem Körper hat.
Mhm. Ja.
Eine Waffe reicht da nicht.
Ich kann dazu nichts sagen.
Meinst du, die Waffe ist auch so groß wie die von Zayden?
Oh, Vivi, bitte.
Ja, ich weiß ja nicht. Mein Gott.
Ich möchte da jetzt kein Ranking aufstellen.
Ja, er hat es aber so schön erwähnt. Jetzt, du wusstest, wenn diese Erwähnung hier kommt, das ist wie der Freifahrtschein. Dann sag doch einfach nur, er wurde angegriffen. Mein Gott. Aber nein, wir erwähnen extra noch, dass er nackt gebadet hat. Was erwarten die Leute denn dann?
Ja, das ist dafür da, dass wir wissen, wie gut er ist, weil er hat nur einen kleinen blauen Fleck. Mehr nicht.
Und er ist noch nicht mal, und er ist noch nicht mal auf den nassen Fliesen ausgerutscht. Diese ganze Szene, Tivi, warum erwähne ich das denn so? Überleg mal, er war ja in der Badewanne, wurde dann angegriffen. So, ich denke doch, der musste irgendwann mal diese Badewanne während dem Angriff verlassen. Da hätte so viel schief gehen können, weil der andere war ja trocken. Bodhi hätte da geschlittert sein können über die Fliesen. Also, komm, das hat ein Kopfkino ausgelöst, doch nicht nur bei mir, oder?
Aber woher weißt du dann, dass der in der Badewanne war? Der war doch einfach nur in der Badekammer. Nein, da steht nur, dass der in der Badekammer überfallen wurde. Vielleicht hat er auch geduscht. Ich stelle mir jetzt Bodhi nicht als den romantischen, in Ruhe in der Badewanne liegenden Menschen vor.
Ja, das habe ich. Ups, da habe ich mir wieder was zurecht. Da habe ich. Ja, okay, ich habe es gerade nachgelesen. Ich habe mir da wieder was zurecht geträumt beim Lesen. Das war wieder so ein paar Szenen, die gar nicht da standen.
Sorry.
Ich habe gelesen, der wäre am Baden, aber es steht da, er war nur im Badezimmer und nackt. Entschuldigung.
Ich hab ein Bild im Kopf, wie der da liegt, in seinem Schaumbad mit Kerzen.
Siehst du?
Vielleicht noch Gläschen Sekt in der Hand. Ich kann nicht mehr.
Ich hab dir gesagt, das gibt Bilder. Aber erstmal hast du mich hier hart gejudged.
Weil ich richtig gelesen hab. Oh Gott.
Aber jetzt hast du mal meine Vorstellung im Kopf, Tiffy. Siehst
und dann,
du?
Und dann nimmt er mal wieder den Dolch und guckt, dass der schön scharf ist.
Ja.
Ich kann
willkommen.
Nicht mehr.
Willkommen in meinem Kopf, Tivi. Bei mir lag der in dieser Badewanne, wollte sich mal ganz kurz ein bisschen entspannen. Und dann kam da der Angriff. Und dann musste der mit dem Dolch aus der Badewanne rausspringen.
Und dann, wie Phönix aus der Asche, springt er aus seinem Schaumbad hoch.
Und die Schaumbläschen schweben durch die Luft. Hat vielleicht noch so ein Krönchen auf dem Kopf.
Oh Gott. Den Sekt weggestellt, die Kerzen ausgepustet und mit seinem Dolch schwingend voraus.
Vielleicht wollte der den gar nicht ausweiden, sondern ist ins Rutschen gekommen beim Angriff.
A aber eins ist sicher, das muss jemand Männliches gewesen sein.
Ja.
Du hättest, ja, wenn der aus einer Badewanne hochspringt, nicht mehr angreifen können.
Doch, bei Bodhi schon.
Im Leben nicht, Vivi.
Doch.
Im Leben nicht. Zayden steht ja nicht zur Verfügung. Oh Gott.
Gut, dass ich mir immer Dinge zurechtlese hier, oder?
Oh Mann, ich kann nicht mehr. Okay, gut. Also er war nur in der Badekammer. Er war nackt. Er musste kämpfen. Er hat nur einen blauen Fleck. Aber der Typ ist tot. Also er hat ihn ausgeweidet. Es war wohl leicht brutal. Aber gut, das Blut konnte man dann ja schnell wegwischen.
Ja.
Ha, schön. Naja, gut. Auf jeden Fall bezeichnet er Zayden hier als den eher launischen Cousin. Da denke ich mir, Bodhi, eigentlich bist du das oder ihr gebt euch beide nicht so viel. Aber er erwähnt dann noch so schön, mit dem du schläfst. Dann ist Violet so geil und sagt dann, na, ich kenne dich jetzt nicht annähernd gut genug, um mit dir zu bereden, mit wem ich schlafe oder auch nicht, Bodhi. Er ist, glaube ich, ganz froh darum, dass jetzt das Thema weg ist.
Ja.
Und Tern kotzt das ganze Thema ja eh an.
Ja gut, Tern hat aber hier berechtigterweise jetzt auch die zweimal angeblafft und die haben es nicht gecheckt. Weil ich bin der Meinung, Tern hat genau gewusst, was jetzt gleich auf sie zukommt. Der hat nicht umsonst zweimal auf die Zeit gedrängt. Und dann haben die zwei, ich glaube, dieser eine Satz war einfach noch zu viel. Tern hätte am liebsten gehabt, dass Violet nach dem ersten Landen direkt aufspringt und dann wären die wahrscheinlich auch rechtzeitig weggekommen. Aber das hat mal wieder nicht ganz gut geklappt. Da hätte Tern auch mal besser kommunizieren müssen. Der hätte schon während dem Anflug vielleicht sagen müssen, so Violet, in dem Moment, wo ich den Boden berühre, guckst du, dass du schnellstmöglich raufkommst, damit wir hier die Kurve kratzen. Aber das wäre mal wieder zu gut gewesen von der Kommunikation her.
Ja, damit merken wir mal wieder, wie ähnlich sie Zayden und Tern sind. Aber gut.
Richtig.
So, und jetzt kommt Varish. Der ist nämlich mit schnellen Schritten auf dem Weg zu Violet. Er hat noch zwei Lieutenants dabei.
Ja.
Also nicht mal welche aus dem Quadranten, sondern wirklich schon welche, die fertig ausgebildet sind. Und einen Rang über Zayden sind.
Richtig, ja.
Die eine heißt Nora.
Nora.
Der zweite ist ein R, wissen wir nicht.
Der zweite ist ein R, wird aber hier in dem Kapitel nicht benannt.
Genau. Varish hätte gerne, dass Bodhi verschwindet, aber Bodhi sagt dann, nö, denn ich bin Schwarmführer und der Nächste in ihrer Befehlskette, ich darf bleiben. Vor allem, wenn sie bestraft werden sollte für irgendwas, was sie in ihrer Tasche hat.
Ja, die berufen sich halt hier beide auf noch so den letzten Absatz im Kodex. Es ist so ein bisschen das, was Violet gemacht hat nach dem Gauntlet. Die kennen hier alle sehr gut die Feinheiten, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und Varish packt das ja als erstes aus. Und ich finde es echt clever, weil man das Bodhi manchmal so nicht zutraut.
Findest
dass
du?
Der
doch, finde ich schon. Der ist ja nicht ohne Grund Schwarmführer.
Ja, aber Bodhi kommt mir halt nicht so oft wie der Lernertyp vor. Dass Violet den Kodex in- und auswendig kennt, finde ich, passt eher.
Aber dass die Gezeichneten den Kodex in- und auswendig können müssen, ist für mich logisch. Weil
für mich wirkt Bodhi manchmal so ein bisschen Pilo auch.
Nee,
nicht wie Pilo Pen, nicht wie Pilo Pencheck, aber zumindest so ein bisschen Pilo, dass ich mir bei dem vorstellen kann, dass der, wenn er ein Buch gelesen hat, es eine Woche später wieder komplett vergessen hat.
Nee, habe ich gar nicht das Gefühl. Dass der stoffelig ist, ja, aber nicht, dass der so, so tagträumerig ist. Das finde ich jetzt nicht.
Okay, gut.
Ja. Jetzt ist so lustig, der Inhalt des Rucksacks wird auf den Boden geleert. Ja, wo soll Nora denn den Inhalt hinleeren? Also die sind halt nur mal auf dem Feld.
Ja, der andere Reiter, da muss ich ihm übrigens ein Lob aussprechen, weil ich glaube, auch der weiß, wie einschüchternd Varish ist. Aber zumindest hat er hier den Anstand zu sagen, war das jetzt wirklich notwendig? Und ich verstehe, wo er herkommt. Natürlich hatten die keine Ablagefläche, aber es geht ihm, glaube ich, um dieses lieblose Auskippen. Du hättest ja auch den Rucksack durchsuchen können, indem du einzeln die Sachen rausholst und die zumindest vielleicht neben dich legst. Es ist dieses komplett asoziale, quasi noch wie geschüttelt, komm, noch den letzten Kern rausgeschüttelt aus der Tasche.
Warum wundert das Violet? Es ist doch logisch, dass da jetzt nicht, halt du mal bitte das T-Shirt fest und dann kriegst du das noch auf den Arm und so und so und so. Mich wundert
aber
das.
Ich glaube nicht, dass das Violet wundert. Ich glaube, die ärgert sich einfach nur darüber. Ich finde es aber auch in Ordnung, dass der andere Reiter sagt, das hier war nicht notwendig. Also Varish ist ja hier ganz eindeutig auf einem eigenen Kriegsfahrt. Also deswegen, ich finde, das hat wirklich Mut verdient, ja, was der natürlich da macht.
Der zweite scheint eh so ein bisschen menschlicher zu sein, aber die Nora ist voll auf dem Varys-Trip. Die findet das ja, jetzt, glaube ich,
die ist Fanclub.
Ganz, ganz geil. Sie hat allerdings nur Wechselklamotten dabei, die jetzt nicht mehr so hundertprozentig sauber sind. Ein Physikbuch, Landnavigationshandbuch und eine Haarbürste. Zahnpasta und Zahnbürste brauchen wir anscheinend nicht, teilt sie sich mit Zayden.
Siehst du, ich wusste, du kommst noch mit auf meinen Dampfer, dass hier die Körperhygiene irgendwie untergeht.
Aber Hauptsache, die Haare sind gebürstet.
Ja, toll.
Wichtig, damit ja, meiner Meinung nach nur, um jemanden zu verführen. Aber gut, die Haarbürste ist wichtig. Obwohl ein guter Mundgeruch ist jetzt auch nicht unwichtig.
Deswegen.
Aber vielleicht teilt sie sich, nee, Zahnbürste teilt.
Oh Gott, das erinnert mich an die How I Met Your Mother-Folge,
ja,
wo Ted, Marshall und Lily auf einmal auffällt, dass die sich jahrelang eine Zahnbürste geteilt haben.
Ja, ja, war eher von der ekligen
Gag-Variante.
Ja. Nee.
Nee.
Naja, auf jeden Fall versucht Varys da jetzt irgendwas zu finden. Violet ist wieder unfassbar fresh. Denn Varys sagt zu Nora, geben Sie mir das Buch und das Handbuch. Denn er denkt, dass er da irgendwas, Briefe oder so noch drin finden wird. Und Violet einfach, brauchen Sie eine Auffrischung. Puh, auch da wieder mutig, weil sie sitzt gerade nicht am längeren Hebel, sondern er.
Nee. Und wir werden ja auch später im weiteren Verlauf des Buchs merken, dass Varys auch, sag ich mal, je mehr sie dagegen hält, ja auch schon einiges zur Hand hat, wie er ihr kann das Leben zur Hölle machen.
Richtig. Ja, er findet hier aber nichts. Er sagt ihr nur, wir sehen uns in 48 Stunden. Und da ja Indarna immer noch nicht aufgetaucht ist, wird es eine Bestrafung geben. Oder er überlegt sich halt eine, während sie weg ist. Die gehen dann noch mal. Und Bodhi wusste, dass das passiert. Deswegen ist er auch nicht gegangen, sondern hat darauf bestanden, sie zu begleiten.
Aber das wusste ja auch Zayden, das hat er ihr sogar angedeutet. Und sie macht hier, als wäre sie wieder völlig ahnungslos gewesen. Dabei hat Zayden ganz klar, wie es um das Gehen ging, zu ihr gesagt, warte mal ab, was kommt, wenn du nächstes Wochenende mit Tern losfliegen möchtest. Wie hat sie denn das verstanden, frage
ja,
ich mich.
Ja, aber Vivi, noch mal, das ist ein Orakel gesprochen. Ich gebe da Tern recht, dass er hier hätte Tacheles sprechen müssen. Also ich finde das nicht okay, von Zayden sie da so als Experiment oder Kontrolle zu benutzen. Finde ich
aber
unmöglich.
Er hat es zumindest angedeutet. Können wir uns darauf einigen?
Nee. Punkt.
Und was war das dann sonst, was er da gesagt hat? Wenn es keine Andeutung war?
Aber eine Andeutung bringt doch hier nichts. Denk mal, die hätte jetzt wirklich das Buch von den ersten sechs eingepackt und dann hätte es richtig gerappelt.
Also ich bin der Meinung, wenn ich Varys schon begegnet bin, das ist sie davor, Zayden mir sagt, du, viel Glück, warte mal ab, was passiert, wenn du hier losfliegen möchtest. Er hat ihr ja sogar gesagt, dass er welch aus dem Weg geht und der Kontrolle. Also da war jetzt der Sprung, finde ich, nicht weit.
Doch, finde ich schon. Also erstens, es hätte ja auch was anderes sein können, auch dass sie nicht direkt fliegen darf, sondern dass er sie noch einen Tag aufhält oder so. Das hätte es sein können. Ich finde, du hättest dann viele verschiedene Dinge gehen können. Sie hat einen Brief von ihm bekommen, da hättest du auch nicht mehr klar gedacht. Sondern vielleicht auch nicht mehr so ganz zugehört, weil du nur auf diesen scheiß Brief fixiert gewesen wärst. Ich finde es hier echt arschig und da muss ich Tern recht geben, dass sowohl Bodhi als auch Zayden hier nicht gesagt haben, du pass auf, wir vermuten, es passiert jetzt das und das und das. Und dass sie das nur gemacht haben wegen Dane, ist völliger Bullshit, sorry.
Was, wo steht denn das mit Dane?
Ja, die sagen doch da auch wieder nur, dass sie ihr nicht so viel gesagt haben, weil sie sich ja immer noch nicht hundertprozentig von Dane abschirmen kann. Und das hätte ja Zayden mit ihr noch üben sollen, aber der musste ja so schnell weg. Das stand doch da irgendwo.
Ja, stimmt, aber das war ein bisschen vorne dran.
Ja, kann sein. Aber ja, das ist halt meiner Meinung nach einfach Bullshit, sorry. Er hätte einfach ihr beim letzten Mal sagen können, die waren in einem Soundproof-Raum, sagen können, pass auf, wir vermuten, das und das passiert nächste Woche. Steck bitte keine Bücher ein, die dich verraten können, dass du irgendwas am Suchen bist, weil denen ist ja alle klar, dass Violet irgendwas am Lesen ist. Und so weiter und so fort. Man hätte sie hier drauf vorbereiten können. Und da finde ich nicht gut von Zayden, dass er da jetzt, er war ja da, er hätte einfach Tacheles sprechen können, Punkt. Oder Bodhi zumindest, wenn sie es erst eine Woche später herausgefunden haben. Das ist wieder
ja,
so eine unnötige, nicht vorhandene Kommunikation mit so einem Satz, den er gedroppt hat, den du in alle Richtungen sagen kannst. Sie war so super überrascht, dass er jetzt wieder so früh gehen muss. Das war ja auch überrumpelnd. Sie hat ja gedacht, er bleibt noch eine Nacht, er kommt einen Tag früher. Sie war fix und fertig noch von dem Angriff, das darf man nicht vergessen. Die war immer noch so leicht im Delirium von dem, was passiert ist. Warum reden die nicht einfach ordentlich miteinander? Das hier wäre jetzt auch nichts Schlimmes gewesen und Dane hat sie ganz gut unter Kontrolle, muss man ja auch sagen. Also sorry, ja. Den Vorwurf mache ich selten und da kannst du mich, glaube ich, ja nicht voll überzeugen. Also ich bin hier auch voll auf Terns Seite, dass er jetzt hier mal kurz die Meinung gesagt bekommen muss.
Ja, okay. Pass auf, wir können uns auf eine Sache einigen. Und zwar darauf, dass Zayden sich hätte deutlicher ausdrücken müssen. Darauf bin ich bereit, mich zu einigen. Er hätte ganz klar sagen können, du, wir haben die Befürchtung, dass Varys dich kontrollieren wird, bevor du losfliegst. Das hätte ja gereicht. Das wäre ja eine Aussage gewesen, mit der hätte sie mehr anfangen können. Ich finde aber, dass sie sich hier ein bisschen zu stark gerade Bodhi gegenüber aufregt.
Nee, absolut nicht. Die wird aktuell nur als Brief benutzt. Es wird alles von ihr verheimlicht.
Ja, aber das macht ja Sinn, dass sie als Brief benutzt wird. Weil ja. Das kannst du nicht verschicken, das hier.
Nein, natürlich nicht. Aber dann erwarte ich auch auf der anderen Seite, dass ich die Infos, die wichtig sind, auch selbst bekomme. So, Punkt. Und das hier ist eine Info, die wichtig gewesen wäre. Nämlich, dass Varys kommen kann und nämlich dann hier mal schön sie durchsucht.
Ich sag ja, Zayden hätte das klarer ausdrücken müssen.
Und dass sie dann hier so motzig und so sauer ist und Bodhi mal drei Takte sagt, weil die haben es alle verschwiegen, dass er angegriffen wird, dass Imogen, dass er angegriffen werden, das weiß sie alles ja. nicht, das wird ihr alles nicht
aber
gesagt.
Aber ich finde, Bodhi ist jetzt hier der Falsche, weil sie hat von Zayden die Anweisung bekommen, was von ihren Freunden geheim zu halten. Befolgt sie bis aufs Letzte, macht aber Bodhi hier den Vorwurf, wenn der von Zayden die Anweisung bekommt, Dinge vor Violet geheim zu halten. Die misst doch mit zweierlei Maß. Ich finde, Bodhi ist jetzt hier der Falsche, um angemault zu werden. Der befolgt genauso seine Anweisung, wie sie das doch macht.
Ja, natürlich, da gebe ich dir recht. Aber in dem Moment ist jetzt halt gerade keiner da, dem sie mal hier drei Takte sagen muss. Und das kann ich definitiv nachvollziehen. Und der Unterschied ist ja auch, sie erzählt ihren Freunden nichts und die haben davon auch jetzt keine, die werden nicht kontrolliert oder so. Sie hingegen steckt voll damit drin und wird aber aus vielen Sachen rausgenommen und ihr wird was nicht gesagt. Das passt für mich nicht zusammen. Und dass Bodhi jetzt hier einfach mal als Handlanger von Zayden ja aktuell, weil er hilft ihr, ist immer zur Seite, er überwacht sie in Anführungszeichen, dass der jetzt mal hier was abkriegt, sorry, verstehe ich. Ich bin voll auf Violets Seite hier und auf Terns.
Ich finde sie manchmal zu impulsiv. Dass sie manchmal mit ihren Aussagen recht hat, ist ja eine Sache. Aber ich finde, sie trennt super schlecht, an wem sie Dinge auslässt. Und sie ist auch in ihrer Entscheidungsfindung oder in ihren Aktionen, die sie bringt, wie eben, als wir gesagt haben, das, was sie teilweise Varys gegenüber raushaut. Das ist viel zu impulsiv.
Ja, mit Varys ist aber eine andere Sache. Aber Bodhi war hier genauso dran schuld wie Zayden. Klar war es vielleicht Zaydens Idee, aber Bodhi fand die Idee ja auch super. Sonst hätte er nicht so mitgespielt. Und dann, dass sie jetzt mal sagt, ey Leute, es reicht jetzt, völlig okay. Varys, andere Sache. Bei Varys, der hätte sie vielleicht mal ein bisschen langsam machen müssen. Impulsiv, ja. Hier in dem Fall vollkommen in Ordnung.
Okay, naja gut, dann sind wir uns uneinig. Aber mal kurz noch mal zu diesen Attentaten. Wir erfahren ja jetzt auch, dass nicht nur Bodhi angegriffen wurde, sondern jetzt wird endgültig klar, es werden alle angegriffen, die in Rassen dabei waren. Glaubst du, dass das alles neue Kadetten sind, dass Günther jetzt quasi die alle mit dem neuen Schuljahr eingeschleust hat? Oder glaubst du, Günther hatte schon so seine Schläfer im Quadranten drin?
Wenn das Juniors oder Seniors sind, fände ich das komisch, muss ich sagen. Die Rookie, also mit dem Gedanken, die haben einen Drachen, die sind schon gebunden, die haben schon eine Siegelkraft. Da steckt zu viel für mich dahinter. Ich glaube, es sind, wenn, alles Rookies, weil die sind noch ungebunden. Da kräht kein Hahn nach, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass die Handlanger von Günther alle beeinflussbare Rookies sind. Denn die Juniors und Seniors können sich alle super abschirmen. Glaube nicht, dass das Juniors oder Seniors sind. Die haben auch, glaube ich, zu viel Respekt vor Imogen und Aya.
Okay, also du glaubst, außer diesem Typ, der Violet angegriffen hat, hat Günther mal noch so ein paar andere gerade passenderweise in den Quadranten reingeschickt, dass die da mal ein bisschen aufräumen sollen.
Ja, oder einfach irgendwelche Rookies sich da jetzt rausgesucht. Die sind teilweise ja noch so unschuldig, wenn da der gute Günther sagt, wir müssen da jetzt mal was machen. Obwohl der ist ja, was mich ein bisschen wundert, der ist ja nicht da. Der ist ja in
versetzt
Urlaub.
Worden nach ja, der ist ja auf den Urlaubsstützpunkt versetzt worden,
ja,
genau.
Der macht ja ein bisschen Strand, Sonne, Beachparty und was auch immer. Deswegen ist es vielleicht auch doch Bernd, der hier Dinge auslöst und Leute schickt. Wer weiß. Deswegen glaube ich auch, dass die zwei schon enger zusammenarbeiten, als wir denken. Weil Varys ärgert gerne Menschen, er hasst die Gezeichneten und jetzt ein bisschen Leute foltern oder umbringen lassen, findet der ja ganz cool.
Ja, okay. Ich hatte keine Meinung. Doch, nur deswegen habe ich ja dich gefragt, weil ich mir unsicher war.
Okay.
Also ich war nicht festgelegt auf eine Meinung. Ich konnte mir beides vorstellen, dass Günther jetzt hier gedacht hat, jetzt schleuse ich mal ein paar gute Leute in den Quadranten ein und die sollen mal aufräumen. Ich konnte mir aber auch vorstellen, gerade weil wir ja auch wissen, wie sehr der Dane manipuliert hat, jetzt vielleicht nicht unbedingt unter Kontrolle hatte, aber zumindest jahrelang so erzogen hat, hätte ich mir auch schon vorstellen können, dass der so ein paar treue, fehlgeleitete Schläfer im Quadranten drin schon hat.
Hm.
Auch einen aus Spionagezwecken, weil sonst müssten wir ja davon ausgehen, dass er sich nur auf Dane verlässt und dass der Informationen beschafft.
Ja, gebe ich dir recht. Ich denke, dass die aber nur auf Spionage ausgelegt sind, nicht auf Töten.
Okay.
Weil sonst denk mal, was das für ein Aufschrei unter den Drachen geben würde. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Okay.
Naja, Varys ist jetzt wieder weg. Tern hat gut gefüllte Riesentaschen auf seinem Rücken, die natürlich nicht durchsucht worden sind. Da wäre Varys, glaube ich, nicht lebend rausgekommen.
Nee.
Und die Taschen sind voll mit diesen Materialien, aus denen dann quasi diese Dolche, diese besonderen Dolche zum Töten der Veneni geschmiedet werden sollen. Und Tern ist jetzt ziemlich pissig, denn er hat Segel ewig in 3 Tage nicht gesehen. Er ist sauer auf, übrigens, er nennt ihn immer noch den Geschwaderführer. Also da haben wir jetzt die Bestätigung, dass er immer noch ihn den Geschwaderführer nennt im Buch 2. Ja, er will jetzt einfach losfliegen. Tern ist aber jetzt nett. Er macht Platz für Bodhi. Er fliegt ihn nicht einfach über den Haufen. Und dann nähern sie sich an die Front. Und nicht nur an die Front, sondern auch zu Zayden. Toll.
Ja. Ja, ich schwanke in diesem Buch immer zwischen Vorfreude, aber ich weiß auch, dass ich dann schon wieder frustriert sein werde über den Umgang der zwei miteinander.
Ich finde es ihr schade, dass sie nicht an Segel denkt. Also, sie denkt ja aktuell nur, oh Gott, wir fliegen an die Front oder wir fliegen auch zu Zayden. Also, hier wird gar keine Sekunde mal an Tern und Segel, an denen ihre Beziehung verschwendet. Da denkt ja auch nur Bodhi dran. Der sagt ja auch, komm, es ist nach Mitternacht, ihr solltet jetzt losfliegen. Jede Minute, die du länger hier bleibst, ist eine weniger für Tern und Segel. Und sie geht da nicht so drauf ein. Tern schon. Tern sagt direkt, okay, das stimmt.
Ja, nee, das stimmt schon.
Da denkt sie mehr an sich und ihr Liebesleben.
Ja, da verschwendet sie im Moment halt eh sehr viele Gedanken dran.
Mhm.
Und je länger die Gedanken dran verschwendet, desto mehr schafft sie sich ja in ihre eigenen Gedanken rein. Das ist ja so das Problem. Deswegen schwanke ich gerade zu Beginn von Iron Flame immer so zwischen Vorfreude, dass wir Zayden sehen, aber auch Frustration, weil ich weiß, dass die zwei einfach sich kapitellang auf einem Fleck drehen.
Mhm.
Ja.
Dauert noch ein bisschen, bis die zwei nochmal in eine Richtung gehen.
Ja.
Sehr gut. Boah, das war lang. Hätte ich gar nicht gedacht.
Aber das Kapitel war auch schon so lang. Ich hab's befürchtet.
Ja, da war so viel drin. Also jetzt nicht so inhaltlich, dass da so viel passiert ist, aber so zwischen den Zeilen so viele Infos und so. Das war echt übel.
Machen wir Schluss. Und zwar instant. Komm.
Ja, instant. Feierabend. Ja, nee, machen wir wirklich. Wir haben am Anfang genug gesprochen über Autos und Dreschen und was auch weiß ich. Und dementsprechend, glaube ich, verzeiht ihr uns, wenn wir jetzt hier direkt ausleiten. Euch eine wunderschöne Woche wünschen. Und uns dann in der nächsten Drachenstunde hören.
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.